ARD.
Vielleicht ein bisschen spät, aber alles Gute fürs neue Jahr auch von uns, der Dienstags-Direktredaktion. Wie ist es? Hatten Sie sich was vorgenommen, was nach 2 Wochen dann schon wieder vergessen ist? Manche sind da ja extrem mit ihrem Streben nach Veränderung. Sie ändern nicht ein Detail, sie ändern einfach alles. Job weg, Alltag weg, altes Leben weg. Warum macht man sowas? Stecken da vielleicht psychologische Muster dahinter?
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Wuppau und weiß, wie schwer es ist, alte Zöpfe abzuschneiden und Dinge zu ändern. Erst nach 72 Tagen, habe ich mal gelernt, wird eine Veränderung zur Routine. So sagen es zumindest die Experten. Das sind mehr als 2 Monate. Ob die Vorsätze für 2026 halten, wissen wir also noch gar nicht. Wir wollen auch nicht wieder über mehr Sport, gesünder essen, endlich aufräumen und so weiter sprechen. Das haben wir alles schon getan. Kann man zum Teil auch noch nachhören in der ARD Audiothek. Uns hat interessiert, warum ändern Menschen unabhängig vom neuen Jahr ihr Leben? Und warum machen sie das teilweise so komplett über eine Auszeit hinaus? Ich stelle Ihnen meine Gesprächspartner jetzt vor und dann geht es um nächster Halt neues Leben, unterwegs zu sich selbst. Wir sind zurück aus der Jahreswechselpause mit der ersten Sendung und da guckt man natürlich so ein bisschen, wie ist das mit dem Veränderungswillen? Das ist unser Thema. Nächster Halt, neues Leben, unterwegs zu sich selbst. Und ich stelle Ihnen meine Gäste mal vor. Das ist in dieser Sendung ein kleines bisschen anders wie sonst. Wir haben also jetzt nicht eine Runde von 3, 4 Experten rund um uns sitzen, sondern ich habe eine Expertin, die jetzt mir live im Studio gegenüber sitzt. Das ist Daniela Pörtl, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Neurologin und sie hat eine Praxis in Taucha und ist heute hier im Studio in Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir einen Dialog die ganze Zeit nur führen. Wir werden über Dinge sprechen und zwar über Gespräche, die ich im Vorfeld geführt habe. Denn es geht, das versteckt sich so ein bisschen hinter diesem Titel, um das Thema Aussteigen. Also wenn man rigoros sagt, mein Leben bisher ist nicht mehr mein Leben ab jetzt. Und da habe ich mit mehreren Menschen gesprochen. Und ich würde sagen, ich stelle sie Ihnen nicht einfach nur so vor, indem ich sage, das ist er und das hat sie getan und das ist er und das hat er getan. Sondern ich habe alle meine Protagonisten, nenne ich es mal, also alle meine Gesprächspartner, in der Weihnachtspause so drumherum treffen können, weil sie zu dieser Zeit nämlich in Leipzig waren oder in der Nähe zumindest waren und wir da eine Möglichkeit hatten, uns zu verabreden. So ein kurzer Heimatbesuch aus dem neuen Leben, mal kurz im Alten wieder guten Tag sagen. Und mit diesen 3 Menschen habe ich gesprochen.
Mein Name ist Theresa Seiter, ich bin 34 und ich war 2022 das erste Mal auf dem Jakobsweg. Ich kam aus einer Trennung, die sehr schmerzhaft war, war beruflich nicht so zufrieden und habe einfach so einen Break gebraucht und war dann 6 Wochen in Spanien unterwegs. Und das hat mein Leben so sehr bereichert und ich kann sagen, das hat mir die Lebensfreude zurückgegeben. Dann habe ich gedacht, man könnte ja auch mal von zu Hause starten, weil ich Leute kennengelernt habe, die das auch gemacht haben. Ich mache das auch. Ich starte von zu Hause, ich löse meinen Haushalt auf, kündige meinen Job und laufe einfach los. Und 9 Monate war ich dann unterwegs.
Ja, was da alles so für Gründe dahinter steckten, was sie da erlebt hat und wie sie heute dazu steht, das machen wir dann, wie gesagt, in aller Ruhe. Und genauso sprechen wir auch in aller Ruhe mit diesem Mann, den wir hier beim Sachsenradio schon eine ganze Weile ja beobachten.
Mein Name ist Robert Friedrich. Ich bin momentan oder mittlerweile 35 Jahre alt und habe vor einem Jahr die durchaus spannende und herausfordernde Idee gehabt, nach Singapur zu laufen, von der schönsten Stadt der Welt, von Leipzig aus. Es war die richtige Entscheidung. Ob ich es genauso machen würde, weiß ich nicht, aber wieder machen würde ich es auf jeden Fall.
Aktuell ist er schon wieder auf den Füßen tatsächlich. Aktuell spaziert er durch den Irak. Gab es eine kleine Routenänderung. Er wollte durch den Iran, aber wir wissen, wie es da im Moment ausschaut. Und hat also vor, dann irgendwann in gut einem Jahr vielleicht mal anzukommen. Ja, und eine frühere Kollegin von mir, die hat auch vor einer ganzen Weile schon den Schlüssel rumgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes, und will auch nicht mehr zurück in ihr altes Leben.
Mein Name ist Wenke Weber, ich bin 47 Jahre alt und habe einen Mann und einen 10-jährigen Sohn. Und vor 4 Jahren, als nach Corona das Leben wieder losstapfte und unser Sohn in die Schule kam, hatten wir für uns das Gefühl, Mensch, während Corona hatten wir so viel Zeit als Familie und der Alltag raubt so viel davon. Wir wollen mehr Zeit miteinander haben, mehr Zeit füreinander haben. Und dann ist der Gedanke gewachsen, sich von allem zu trennen, was man normales Leben nennt, sprich Haus, Auto, Mobiliar und ja, auch Schule. Und wir haben Wege gesucht, wie wir unser Leben gestalten können, ohne einen festen Wohnsitz in der Welt zu Hause. Und aus der heutigen Sicht würde ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und das Lustige ist, dass auch ganz viele Leute uns spiegeln und sagen, ihr habt alles richtig gemacht. Und genauso fühlt es sich an.
Tja, wie gesagt, ausführlich gleich. Jetzt haben wir, Frau Börtel, sozusagen drei Patientinnen, Patienten auf der virtuellen Couch liegen. Nachher dann werden wir natürlich in aller Ruhe darüber sprechen, wenn Sie mehr gehört haben. Aber wenn wir jetzt einfach mal so symptomatisch nehmen, da geht jemand den Jakobsweg, macht also eine Pilgerreise. Ne? Dann sagt jemand, ich hau alles weg, weil mir hat es gerade das Leben um die Ohren gehauen. Ich laufe jetzt einfach los und lass mir ganz viel Zeit. Und dann jemand, der sagt, mein Alltag bisher ist nicht mehr mein Alltag in Zukunft. Sind das jetzt komplett unterschiedliche Ansätze oder sehen Sie da auch Ähnlichkeiten? Wie bewerten Sie es?
Also bevor ich anfange, die komplexe Frage zu beantworten, würde ich mich gerne einmal gegen den Begriff Patienten verwehren. Ja. Weil, nein, ich möchte das hier nicht pathologisieren, nein. Weil ich gerade denke, dass gerade das uns auf den Weg machen, was Urmenschliches ist. Und gerade wenn es uns irgendwo nicht gut ist, ist es ja auch was sehr Selbstfürsorgliches, zu gucken, wo kann ich hingehen, wo es mir besser geht. Und das, glaube ich, ist schon mal so der erste Punkt, der diese drei verschiedenen Personen, auch mit ihren Familien zum Teil, ja verbindet. Bei der ersten, bei Theresa, habe ich so rausgehört, da hat sich das so ein bisschen aufgeteilt. Sie hat eine erste Erfahrung aus einer Krise gemacht, aber das noch so als Urlaub, 6 Wochen weg. Und ist dann nochmal durchgestartet mit der Idee auch, ihr jetziges Leben so ein Stückchen wegzupacken und sich davon zu verabschieden. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir bei allen drei sehen, dass die tatsächlich nicht nur ihre Wohnung zugeschlossen haben, sondern zum Teil verkauft haben, ausgezogen sind und sich wirklich auf den Weg gemacht haben und die Brücken und das alte Leben so ein Stückchen abgebrochen und hinter sich gelassen haben. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, der so das Aussteiger sein oder dieses Aussteigen auch vom Urlaub oder so unterscheidet, weil aussteigen kann ich ja eigentlich auch erstmal nur, und auch das verbindet ja diese drei Personen, wenn ich irgendwo drin war. Ja, die waren ja alle gut eingebunden in ihrem Leben, so wie Pippi Langstrumpf, die ist ja auch extra zur Schule gegangen, um mal Winterferien zu haben. Also von dem her ist das ja auch was, also ich kann ja wirklich nur aussteigen, wenn ich drin bin, und das ist aber auch eine ganz bewusste Entscheidung, die jetzt gar nicht aus der Not kommt, sondern eher aus so einer inneren Unzufriedenheit.
Und diese Selbstfürsorge, das fand ich interessant, also ich nehme sofort ja das Patientenbild zurück, das habe ich immer gar nicht, ich weiß, dass Sie selber auch reiselustig sind, da kommen wir noch drauf. Sie sind dann also eher die sagen, ich nehme mal meinen Rucksack, lauf mal ein Stück mit wahrscheinlich eher in Gedanken und will dann ein bisschen mehr wissen. Weil Sie es gerade angesprochen haben, die waren ja alle irgendwo drin, das sollte ich vielleicht nachliefern. Also Theresa Seiter ist Camino-Podcasterin, also sie benutzt das auch, um darüber zu sprechen und sich auszutauschen, ist Radiojournalistin und hat tatsächlich auch ihren Standort danach dann gewechselt. Also in diese ganze Veränderung kam auch eine Veränderung der Lokalität. Sie war vorher hier bei RSA in Sachsen, ist jetzt beim SWR. Und Robert Friedrich, der hat mal Koch gelernt, war zuletzt Vertriebsmitarbeiter, ist von Leipzig aus halt jetzt unterwegs in die Welt. Und die Wenke, die ehemalige Kollegin übrigens von mir bei MDR Jump, die war zuletzt bei Antenne Thüringen, ist also auch eine Radiomoderatorin gewesen, muss man dann in dem Moment sagen, weil sie es ja jetzt aktuell nicht mehr tut und vielleicht mit der rigorosesten Veränderung. Jetzt haben Sie schon mal interessanterweise gesagt, alle haben so diese Lust, unterwegs zu sein. Und für diejenigen, die dienstags direkt jetzt vielleicht häufig hören, so ein bisschen durchsuchten, die sagen sich, ich habe eventuell Daniela Pörtel schon mal gehört, tatsächlich ist auch so. Wir haben vor einem guten halben Jahr, etwas länger, eine Sendung zum Thema Fernweh gehabt. Und Sie haben ein Buch dazu geschrieben zum Thema Fernweh. Sehr interessant zu lesen, wie das so aus unserer ganzen Menschheitsgeschichte eigentlich herkommt. Wenn wir das mal miteinander vergleichen und sagen, so ein Ausstieg aus einem Alltag in ein neues, komplettes Leben, vielleicht abenteuerlich, vielleicht auch nur ein neuer, anderer Alltag. Und sowas, was uns zum Fernweh treibt. Gibt es da Verbindungspunkte oder sind das zwei komplett unterschiedliche Schuhe?
Also es gibt sicherlich Verbindungspunkte, wobei das jetzt ein bisschen hier mit unseren drei Aussteigern auch eine spezielle Sparte des Aussteigens ist, weil die tatsächlich ja alle unterwegs sind und auf den Weg gemacht haben. Es gibt ja auch Aussteiger, die einfach auf dem Biobauernhof in ein kleines Alpental gehen und versuchen als Selbstversorger zu leben. Also das ist jetzt so ein spezielles Spektrum. Dieses, ja, also ich sag mal Fernweh, ich glaube, das ist beim Aussteigen weniger das Fernweh, dass ich einfach so ein bisschen frischen Wind und andere Tapeten brauche, sondern eben dieser grundlegende Wechsel. Aber es ist schon irgendein Weh. Das Weh, vielleicht das Zeitweh würde ich es vielleicht eher so ein bisschen nennen, dass ich zu sehr Rat der Gesellschaft bin, dass ich ein ganzes Stück mal das Gefühl habe, meine Autonomie nicht mehr ausreichend leben zu können. Und dafür reicht es halt nicht, einfach nur einen Urlaub zu machen. Da kann ich das mitunter, aber ich komme ja wieder und bin in dem gleichen System. Und wenn das so ein Schuh ist, der chronisch drückt, dann ist das schon im Aussteigertum, wo man grundlegend jetzt nicht nur wegen der Ferne oder der Reise oder weil ich sage, ich muss jetzt meine Neonleuchte im Arbeitszimmer durch die Tropensonne ersetzen, sondern da geht es ja darum, dass ich tatsächlich einen Raum suche, wo ich mich anders entfalten kann, wo ich anders autonom mein Leben gestalten kann, wo ich viel selbstbestimmter bin. Ich glaube, das ist ein großer Teil dieses Aussteigerseins, dieses andere Leben können der Autonomie, und das ist ja auch Ausstieg, heißt ja auch Ausstieg aus der Gesellschaft.
Ja, beziehungsweise dann wieder anders andocken vielleicht, also in einer anderen Form, weil das werden wir nachher zum Beispiel beim Robert hören, der sehr viel Kontakt hat und das genießt, aber eben nicht mehr so wie früher die Arbeitskollegen oder die Kunden, sondern eben auf einer anderen freiwilligen und Zufallsbasis vielleicht. Ich hatte vorhin gesagt, gutes halbes Jahr ist es her, dass wir miteinander gesprochen haben. Da haben wir ein Interview zum Thema Fernweh geführt. Mhm. Da kam unter anderem auch vor, dass wir genetisch unter Umständen eine Disposition dazu haben. Wer das genauer wissen möchte, die Folge ist ja in der ARD-Audiothek noch zu finden, dienstags direkt. Und Fernweh, dann ist man ganz genau dort. Vielleicht können Sie es uns nur noch mal kurz sagen, weil das ist was ich damals mitgenommen habe, dass man manchmal so sagt, warum bist du anders als ich? Und man redet mit Leuten und die sagen, könnte ich nie so eine Art von Urlaub, zum Beispiel Rucksack zu nehmen und lange unterwegs zu sein. Das hat unter Umständen eine genetische Disposition, ne?
Genau, also das weiß man heutzutage. Also wenn man es ganz einfach sagen will, die meisten von uns kennen Biene Maier und ihren Kumpel Willi. Und so ein bisschen kann man das auch sagen, es gibt diese Menschen, die sehr neugierig sind, die sehr kontaktfreudig sind, die sich gerne auf den Weg machen, die gerne Neues ausprobieren. Die haben eine spezielle Variante in ihrem Gehirn von einem Dopaminrezeptor. Das ist ein Rezeptor, der eben auch dafür zuständig ist, dass wir in Bewegung kommen, dass wir neugierig sind, dass aus unserem Wollen auch ein Tun wird, weil wollen, viele wollen weg, aber die wenigsten gehen dann tatsächlich auch.
Also kann man die Eselsbrücke machen, die Willis wollen, aber die Mayas, die machen sich auf den Weg.
Genau. Also Willis würden eventuell wollen, aber auch nicht jeder will. Also es gibt natürlich auch Menschen, die, wenn sie gerade unzufrieden sind, sich nicht aufmachen in die Veränderung, sondern eher in den Rückzug gehen, die sich auf ihrem Sofa in die Decke kuscheln und vielleicht in eine virtuelle Welt flüchten oder in irgendwelche Spiele, Kaufsucht, da gibt es ja alles Mögliche.
Oder Romane, ne? Romane. Jetzt diese ganzen New-Adult-Richtungen gehen ja in diese, dass man sagt, irgendeine Fantasiewelt und so weiter und so fort. Okay, also spannend, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, und dieser eine Dopaminrezeptor, könnte man den eigentlich mit einem Bluttest rausfinden oder mit einer DNA-Analyse oder wie ist das?
Ja, das würde wahrscheinlich sogar reichen, wenn Sie eine Speichelprobe nehmen, ja, oder das kann man relativ heutzutage leicht und rausfinden, aber es sind so 20% der Bevölkerung, aber es ist ja nicht nur das Gen, es kommt so viel anderes in unserem Leben dazu, dass das nicht wirklich zielführend ist, aber es ist ein Baustein im ganzen Bild.
Also das hilft nicht zu sagen, Schatz, spuck mal hier rein, ich schicke mal das zum Reisebüro und dann wissen wir, ob es die Fernreise wird oder der Campingplatz um die Ecke, sondern man muss dann schon ein bisschen genauer sehen, was das ist. Ja, spannend. Also wie gesagt, wer da noch mehr wissen möchte, das Thema Fernweh, wo wir unter anderem einen Kapitän und eine Autorin, die einen Roman über ein ganzes Schiff und quasi die Kreuzfahrt an sich gemacht hat, ist auf jeden Fall noch in der ARD-Audiothek zu finden und lohnt sich in vielen Fällen. Da war auch noch die sächsische Dampfschifffahrt, spielte eine Rolle und eben auch dieses Reisegehen oder dieses, wie heißt es, Wanderlustgehen?
Das ist so ein Wort, Wanderlustgehen, weil das eben schon auch wirklich mit dieser, nicht nur, dass man will, sondern dass man sich auf den Weg macht mit dieser Bewegung, wirklich dieses Losgehen. Ja? So sind wir auch aus Afrika ja hier in Europa irgendwann mal angekommen, und deswegen haben Europäer auch zum höheren Prozentsatz den Träger dieser Genvariante als die Afrikaner. Aber das hat sich einfach aus unserer Geschichte ergeben.
Wenn ich schon mal eine Fachfrau sitzen habe, Frau Pörtl, als Psychotherapeutin, inwiefern ist denn so eine kleine Änderung und so eine große Änderung auch vielleicht irgendwas komplett anderes? Laufen da in uns so psychologisch ähnliche Mechanismen? Wir hatten ja eben schon mal gesagt, manchmal möchte man, wenn man kurze Zeit ausbricht oder längere Zeit ausbricht, da sind bestimmte Dinge so Überschneidung, aber auch wieder Änderung. Wie ist es, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte jetzt gesünder essen und ich möchte jetzt mein Leben ändern? Also gibt es da irgendwelche Schnittmengen, die im Hintergrund als ähnliche Programme ablaufen, oder sagen Sie, nee, also das eine passiert nur wenn und das andere passiert nur wenn?
Fangen wir vielleicht mal mit den Unterschieden an. Also für die kleineren Veränderungen brauche ich ja meistens irgendwie, manchmal ist es ein Anstoß, manchmal finde ich auch, höre ich bei der Freundin was und denke mir, ja, so kommt die Vernunft rein, könnte ja auch ganz gesund sein, gesünder zu essen. Anders kann es schon aussehen, wenn ich vielleicht eine Erkrankung habe und gesünder essen muss und das um mein eigenes Wohl geht, dann ist das schon ein größerer Cut und eine größere Motivation, das zu machen. Das sind so die Sachen, die kann ich dann mal anfangen, aber die sind nicht so, die gehen nicht so tief in mein Selbst rein. Das ist so was, was ich an der Oberfläche verschieben kann und variieren kann. Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass das so Wahlmöglichkeiten sind, aber die nicht so tief in mein Selbst, in mein Ich, in die Psyche hineingehen. Wogegen, wenn da große Veränderungen sind, auch was werden wir ja noch gleich sehen bei den drei Aussteigern hier, die haben doch alle irgendwie eine tiefe Unzufriedenheit oder eine Krise, die tiefer geht, die das den Selbstwert vielleicht oder die eigene Autonomie bedroht. Und das sind dann Sachen, die dann auch demzufolge zu tiefer gehenden Veränderungen führen, die ich dann nicht, also wenn ich eine kleine Schramme habe, kann ich ein Pflaster draufkleben, das reicht dann. Aber wenn ich einen Beinbruch habe, dann brauche ich schon auch eine andere Behandlung. Und dann brauche ich vielleicht eine Schiene, dass das wieder gut zusammenwachsen kann und eine Operation. Und wenn man das auf die Seele überträgt, ist das, was häufig bei so größeren Veränderungen oder die auch rigoroser sind, wo ich wirklich alles Gewohnte so ein Stückchen hinter mir lasse, wo man erstmal denkt, ja, das könnte Halt geben, aber wenn mein Selbstwert in diesem Halt doch so angekratzt ist, dann braucht der eine neue Zufuhr, da muss der sich mit einer anderen Schiene stabilisieren können. Also da sehe ich den Unterschied drin.
Selbstwert ist ein Wort, mehr ist das andere, was mir noch eben eingefallen ist, ist, ich habe so einen gewissen Leidensdruck wahrscheinlich. Und wenn der Leidensdruck nur der ist, die Hose passt nicht mehr, ich muss was tun, oder eben das Leben passt nicht mehr, ich muss was tun, dann ist der Unterschied natürlich schon immens. Aber ein bisschen auf einem ähnlichen Spielfeld sind wir unterwegs, nur das eine ist Tischfußball und das andere ist dann das große Feld.
Das ist auch
quasi
ein schönes Bild, genau.
Okay, dann kommen wir mal zu so einem großen Großfeldveränderung. Wenke Weber, wir haben sie vorhin schon kurz gehört, die kenne ich aus früheren gemeinsamen Zeiten bei MDR Jump. Später war sie dann in Thüringen beim Privatradio, ja, bis sie sich dann entschied, ihr Leben komplett umzukrempeln. Und wir haben es eben schon mal so angedeutet, häufig sind es ja Lebenskrisen auch, die dazu führen, dass man so einen rigorosen Kurswechsel vornimmt. Und als wir uns aber kurz vor Weihnachten zum Interview trafen, während eines Urlaubs in der alten Heimat, da wollte ich eben auch genau das als erstes von ihr wissen, ob das bei ihr auch so war, dass da eine riesige Krise eine Rolle spielte.
Nee, das war's nicht. Uns ging's gut. Mein Mann hatte einen Job, der ist Berufsmusiker, spielt sein Leben lang in Coverbands und hat viele, viele Konzerte gegeben. Ich war im Radio fest verankert. Unser Sohn ist in die erste Klasse in der Schule gekommen. Wir hatten ein schönes Haus in Weimar, ein völlig intaktes Umfeld. Wir hatten weder das Gefühl, allein zu sein, noch unglücklich zu sein. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war die Zeit als Familie. Und da muss man sagen, während Corona sind wir 10 Monate gereist mit dem Wohnmobil und ohne und haben festgestellt, wie super gut wir als Familie 24/7 miteinander zurechtkamen. Mit diesem Wissen haben wir dann nach einem Weg gesucht, wie könnten wir unser Leben aufbauen, um das wieder zu haben, was uns so gut gefallen hat und was uns so glücklich gemacht hat.
War das dann damals auch schon von Anfang an so eine Camper-Geschichte? Seid ihr generell schon immer diejenigen gewesen, die mit dem Wohnmobil unterwegs waren, oder war das auch so ein Umschwenken?
Das ist gewachsen mit der Geburt unseres Sohnes. Wie gesagt, mein Mann ist Berufsmusiker und das bedeutet natürlich, dass man an den Wochenenden viel aufeinander verzichten muss. Und ich habe zu meinem Mann damals schon gesagt, das machen wir nicht. Wir kommen immer schön mit und haben uns ein Wohnmobil gekauft und sind also schon während der Elternzeit ganz viel mit dem Wohnmobil durch Deutschland und Europa gereist. Mit dieser Entscheidung, jetzt unser Leben neu auszurichten, stand natürlich die Frage im Raum, wie machen wir das? Da stand ziemlich schnell fest, dass wir das Wohnmobil als unsere Lebens- und Reiseform wählen wollten.
Ihr seid ja quasi ein rollendes Tiny House. Ich habe dann gesehen, dass ihr sogar in einem amerikanischen Fernsehen, glaube ich, in so einer Tiny House-Sendung wart.
Genau. Das ist so ein YouTube-Kanal. Die stellen so Tiny Häuser vor von überall auf der Welt.
Also und kleine Häuser, für die mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können. Mini-Häuser.
Mini-Häuser, die wirklich auf, wie wir, ganz wenigen Quadratmetern zurechtkommen. Bei uns sind es zwischen 12 und 14. Wir haben es nie genau ausgerechnet. 12 bis 14 Quadratmeter haben wir. Unser Wohnmobil hat ja noch eine besondere Geschichte, denn der Dr. Oetker, der Backpulver- und Puddinghersteller, hat dieses Mobil gebaut. Der hatte mal eine andere Firma und hat 12 von diesen Mobilen in Deutschland gebaut und wollte damit groß auf Reisen gehen. Das ist aber alles in der Form nichts geworden. Und wir waren in der glücklichen Situation, eines dieser Mobile zu kaufen, was Anfang der 90er schon gebaut wurde, ganz wenig genutzt war und deswegen quasi wie neu für uns auf dem Tableau stand. Und das war, als hätte es auf uns gewartet.
Und das ist in so einem wunderbaren Grün, wer mal so ein Bild dazu sehen will. Das ist noch das Originalgrün, ne?
Das ist noch das Originalgrün. Das Einzige, was wir verändert haben, weil der Spitzname dieses Autos war immer Kermit. Und wir haben auf unserer Reise einen Sprayer kennengelernt und der hat uns einen Frosch drauf gesprayt. Seitdem nennen wir den nicht mehr Kermit, sondern Frosch.
Gehen wir nochmal ein Stück zurück zu dem Moment, als ihr die Entscheidung getroffen habt und dann ging das ja weiter, man muss ja Dinge organisieren. Hattet ihr dann irgendwann mal Zweifel oder hat euer Umfeld vielleicht auch warnend mit erhobenen Zeigefinger um euch rumgestanden?
Also zuerst natürlich haben mein Mann und ich darüber gesprochen. Die wichtigste Frage war, die als erstes im Raum stand, hat unser Sohn Lust darauf? Was wir nicht wollten, war es ihm überzustülpen und er muss jetzt einfach mit, der kriegt das schon hin. Das wollten wir so nicht und deswegen war die Frage an ihn zuerst und das war auch quasi die Grundbedingung, dass wir los sind. Hast du Lust da drauf? Und der hat keine 2 Sekunden gebraucht, um sofort Ja zu rufen. Dann ging das los, dass wir den engeren Freundeskreis einbezogen haben und die haben natürlich erstmal Stille und dann die Fragen, die dann kommen, wie wird denn das mit Schule? Was macht ihr mit eurem Haus? Wie wollt ihr das finanzieren? Wie lange soll das gehen? Unsere Eltern haben sich schwer getan, konnten sich das nicht vorstellen, auch so lange im Jahr auf uns und vor allen Dingen auf ihren Enkel zu verzichten. Im Laufe der Zeit und ich glaube auch mit wachsendem Voranschreiten der Vorbereitung haben alle gemerkt, okay, die meinen das wirklich ernst. Und spätestens als es dann um unser Hausverkauf ging, war dann so der Moment, die ziehen das durch und ab da gab es dann auch ungebrochene Unterstützung von allen Seiten, wie man sich das dann auch wünscht. Aber bis dahin, glaube ich, haben alle noch gezweifelt, ob wir es wirklich durchziehen.
Ja, dieses Brückenabbrechen ist ja dann so ein spezieller Moment. Kannst du dich noch erinnern, wie es euch dabei ging? Es gibt ja ein kleines Mini-Video, wo ihr nochmal den Schlüssel rumdreht im Haus, aber kannst du noch in dich hineinfühlen, wie das war, als du wusstest, jetzt habe ich diese Brücke wirklich abgebrochen?
Ich war immer der Treiber dieser Geschichte, weil ich kann auch nicht beschreiben, warum, aber es war so tief in mir drin, das kann jetzt irgendwie nicht alles gewesen sein, da wartet noch ein bisschen mehr auf uns und da habe ich auch meinen Mann immer mitgenommen, auch in Situationen, weil du ja vorhin auch nach Zweifeln gefragt hast, in denen er sich nicht sicher war, ob das jetzt der richtige Weg ist, vor allen Dingen, als es dann um den Hausverkauf ging, weil als wir den entsprechenden Käufer gefunden hatten und anfingen, unser Haus auszuräumen, merkte auch er plötzlich, dass so ein Haus, was ja vermeintlich so was ganz, ganz Persönliches ist und von dem man sich eigentlich nicht trennen mag, weil das Gefühl zu einem gehört, am Ende nur durch Erinnerungen und persönliche Gegenstände zu diesem persönlichen Zuhause wird. Wenn das alles weg ist, ist es nur eine leere Hülle. Was bleibt, sind die tollen Erinnerungen und die kann einem ja keiner mehr nehmen.
Gut, dann gucken wir uns nochmal diese zeitliche Dimension an, weil du sagtest ja, ihr habt euch rangetastet, es gab schon die ersten Urlaube im Camper im Zusammenhang mit dem Job von deinem Mann, dann gab es dann diese längere Pause innerhalb der Corona-Zeit, aber wann switcht das um zu, das ist unser neues Leben, weil jetzt sind es ja über 3 Jahre, ne?
Ja, also wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das für 2 Jahre zu machen. Unser Plan war, dass unser Sohnemann, wenn er in die 5. Klasse kommt, wieder in die normale soziale Struktur eingegliedert wird, sprich auch in eine normale Schule geht in Deutschland und wir dann wieder zurückkommen. Wir haben im letzten halben Jahr uns von diesem Gedanken auch verabschiedet. Das begann natürlich erstmal mit der Schulfrage, weil unser Sohn besucht eine private Online-Schule. Und wir sind sehr zufrieden damit, sehr glücklich. Ihm macht das Spaß. Es gibt einen festen Stundenplan, es werden Tests geschrieben. Und für uns war dieser Moment, wo wir festgestellt haben, dass das so gut läuft, und das war immer so ein Punkt, Schule ist das Wichtigste und die Bildung für unseren Sohn, dass das so gut läuft, dass es keinen Grund gibt, aufgrund der Schulsituation wieder nach Hause zu gehen. Und diese Kombination aus dem, was die Welt ihm zu bieten hat und trotzdem das deutsche Lehrprogramm mitzunehmen, finde ich, ist die beste Kombination, die man einem Kind geben kann, aus meiner ganz persönlichen Perspektive.
Und die andere Seite ist ja, du sagtest eben auch, dieses soziale Umfeld angesprochen, jetzt mal abgesehen von der Familie, Freundeskreise. Könnte sowas mal fehlen irgendwann, dass er sagt, Gleichaltrige treffe ich immer nur im Vorbeifahren?
Mein Mann und ich haben uns diese Frage auch gestellt, bevor wir losgefahren sind, weil das natürlich ein zentraler Punkt ist. Das ist gar keine Frage, weil wir sind keine Ego-Eltern, die das nur für sich machen und das Kind muss schon irgendwie mitziehen. Aber wir haben auf unser Leben zurückgeschaut und uns gefragt, wie viele Freunde aus der 1., 2., 3., 4. Klasse haben wir denn noch in unserem Leben? Und haben schnell festgestellt, dass da nicht viel übrig ist. Deswegen war für mich das nie ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache das von Freunden in der 1., 2., 3. Klasse abhängig, die ihn glücklich machen. Und um deine Frage zu beantworten, weil da steckt ja auch die Frage drin, hat er denn überhaupt soziale Kontakte? Ja, die hat er. Er muss halt lernen, anders damit umzugehen. Beispiel, wir sind ein Vierteljahr mit einer kanadischen Familie gereist. Sobald morgens die Tür aufgeht, redet er den ganzen Tag nur Englisch. Der ist besser als ich in Englisch. Und nach 3 Monaten hat man sich getrennt. Und dann fangen die aber an, und das ist das, was ich so toll daran finde, die halten Kontakt. Wir Eltern halten Kontakt. Und die sind genauso wie wir auf Reisen. Und wir finden uns wieder, wir treffen uns wieder, verbringen wieder Zeit miteinander. Das sind für mich trotzdem auch Freunde fürs Leben, weil die Situationen in ihrem Leben miteinander verbracht haben. Da gibt es niemand anderes, mit dem man das teilen kann. Das wissen nur die. Weißt du, was ich meine? Die sind zusammen in Guatemala auf dem Vulkan raufgewandert und haben von dort aus einen aktiven Vulkan sich angeguckt. Das ist ein Erlebnis, das vergisst du in deinem Leben nicht. Und es wird immer unwiederbringlich mit diesem Jungen verbunden sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Freundschaften sind, die den Rest des Lebens auch halten.
Und kannst du mal kurz im Schnelldurchlauf sagen, wo wart ihr in diesen Jahren mittlerweile, nicht nur Monaten, dass man mal so eine Dimension kriegt, was zum Beispiel gerade eben der Klaas dann auch an Kontakten wahrscheinlich hatte?
Ja, also wir waren das erste Jahr, oder sagen wir das erste halbe Jahr im Wohnmobil in Europa unterwegs. Wir wollten testen, ob das neue Wohnmobil, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Da waren wir in Frankreich, Spanien, Portugal. Danach sind wir ein bisschen mit dem Flugzeug in Brasilien, waren auf Hawaii, waren beim Weihnachtsmann in Finnland. Und im Mai 2023 haben wir unser Wohnmobil von Hamburg nach Halifax verschifft und sind dann durch Kanada bis zum Arktischen Ozean nach oben, haben Alaska gemacht, USA, einen Teil von Mexiko, sind wieder zurück in die USA, haben einen weiteren Teil von Mexiko gemacht und Guatemala. Und dann haben wir unser Wohnmobil verschifft nach Kolumbien. Und in Südamerika haben wir uns jetzt angeschaut, Kolumbien, Ecuador, Peru und Brasilien. Und aktuell steht unser Auto in Uruguay.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir reden, das ist in der Weihnachtspause, deswegen reden wir quasi auf dem kurzen Weg, aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Sendung, 13. Januar 26, seid ihr, wenn alles so gut geht, wieder dort unten mit dem Ziel?
Dann geht's runter nach Argentinien und unser Ziel ist im Februar Feuerland und die letzte Stadt, die da unten ist, ist Ushuaia und dort wollen wir, so ist die Planung, auf ein Kreuzfahrtschiff steigen und die Antarktis besuchen.
Grüße an die Pinguine auf jeden Fall, dann ja. Hat er das auch. Das heißt, Klaas hat dann quasi von ganz weit oben im Norden bis ganz weit im Süden alles tatsächlich gesehen. Fehlt nur noch so ein bisschen Ozeanien, Australien dann im nächsten.
Na, das steht nächstes Jahr an. Und dann war er mit 11 Jahren auf allen 7 Kontinenten und das klingt für mich so surreal.
Jetzt wird jemand sagen, das ist natürlich jetzt eine sehr privilegierte Variante wahrscheinlich, weil ja doch ein bisschen Geld nötig ist, um zum Beispiel so ein Übersetzen von so einem Wohnmobil zu bezahlen und so weiter und so fort. Der Hausverkauf wird da sicherlich helfen. Mhm. Aber kannst du uns ein Bild vermitteln, wie so ein Leben, so ein Alltagsleben ungefähr aussieht, auch was so eine Kostenseite angeht, wenn man sich auf sich besinnt und bestimmte Luxussachen vielleicht auch mal ausblendet?
Du kennst mich ja und weißt, dass ich nie davor zurückgescheut habe, mir schöne Dinge zu gönnen. Ja? Mhm. Habe ich gesehen, habe ich gewollt, habe ich gekauft, fertig. Ich habe nicht im Überfluss gelebt und war jetzt auch nicht mega reich. Es war immer in dem finanziellen Rahmen, wie ich es mir leisten konnte. Das alles aber mache ich jetzt halt nicht mehr. Wenn ich mir jetzt mal ein neues T-Shirt kaufe, muss ein anderes aus dem Wohnmobil raus, alleine aus Platzmangel. Der Konsum im Gesamten reduziert sich. Und das heißt natürlich auch, dass was weggeworfen wird, ist stark, stark, stark reduziert. Ich kaufe insgesamt weniger ein. Ich brauche keinen Strom. Wir haben Solar. Wasser kriege ich meist kostenlos an Tankstellen. Was wir haben, ist Kosten für Campingplätze. Was uns halt Geld kostet, sind touristische Attraktionen. Im Groben und Ganzen gibt es Familien, die kommen mit 1.500 Euro im Monat zurecht.
Und da ist das Auto und dass da mal eine Reparatur ist und Sprit gebraucht wird schon mit drin.
Genau, weil die legen dann ein bisschen was beiseite. Und wenn was gemacht werden muss, macht man das. Aber in der Regel sind Wohnmobilisten in der Form, wie wir das tun, wir nennen das Overländer, das ist wie eine Community, man hilft sich da selber. Und nur wenn es nicht mehr geht, werden Werkstätten aufgesucht.
Gut, jetzt hattest du vorhin gesagt, ihr hattet 2 Jahre vor, habt dann entschieden, 2 Jahre sind noch nicht das Ende. Mhm. Gibt es trotzdem einen Zeithorizont oder sagt ihr jetzt, wir warten einfach mal, bis unser Sohn in Rente geht und so lange sind wir unterwegs?
Naja, also in Rente nicht. Ich würde schon ganz gerne irgendwann noch wieder mein Leben zurückhaben. Unser Reiseende ist dadurch limitiert, wenn Klaas sagt, ich will nicht mehr. Dann gucken wir, wo wir uns hinsetzen und warten, bis er fertig ist mit der Schule, seinen eigenen Weg geht. Und dann gehen wir aber beide wieder auf Reisen. Mario und ich sind uns ziemlich einig, dass das unser Lebensmodell wird.
Und dieses irgendwo hinsetzen klingt jetzt nicht unbedingt so, als heißt das wieder zurück in die alte Heimat und das alte Leben, wir kaufen das Haus nebenan.
Nein, auf gar keinen Fall. Also nie wieder würde ich mir so ein großes Haus kaufen. Ich habe auf 12 Quadratmetern alles, was ich brauche. Ich will auch gar nicht mehr haben, weil mehr Platz bedeutet, man gibt mehr Geld aus, um den Platz zu füllen. Okay. So, und ob es Deutschland wird oder nicht, das variiert. Mal ist es Kanada an unseren Köpfen. Da will mein Sohn unbedingt, dass wir in Whistler sind. Aktuell würde er ganz gerne, dass wir unsere Zelte in Italien aufschlagen. Ich habe keine Ahnung, wo uns das Leben hinführt. Ich lasse es aber auch auf mich zukommen.
Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr das alte Leben sein, sondern
Nein.
ein anderes. Jetzt sind wir beide nicht die Psychologen, aber man lauscht ja in sich hinein. Was hat sich in dir verändert durch diese Erfahrung seither?
Wo fängt man an, wo hört man auf? Also der Konsumwahn ist natürlich das Nachhaltigste. Ich bin insgesamt ruhiger geworden, würde ich behaupten, und entspannter. Ich reg mich nicht mehr so schnell auf. Ansonsten ist das, was sich am meisten verändert hat, natürlich die Nähe in der Familie.
Ja, und dass man irgendwann sagt, wir sind jetzt hier zu eng auf einem Raum, das ist bei euch kein Thema.
Natürlich knallt es auch mal. Also das wäre ja wirklich gelogen, wenn ich sage, es wäre immer harmonisch. Nein, ich rufe auch meine beste Freundin mal an und sage, regt er mich auf? Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen uns halt schnell wieder einkriegen. Man rückt als Familie enger zusammen. Man versucht auch gar nicht ständig, den anderen zu verändern. Und diese Toleranz dem anderen gegenüber, der anderen Meinung gegenüber, dieses andere Miteinander, das geht bei uns nicht anders.
Würdest du anderen Leuten raten, sowas auch auszuprobieren?
Ich halte es mit den Worten von Walt Disney, der sagt, if you can dream it, you can do it. Und wer davon träumt, sollte nicht nach Gründen suchen, warum es nicht geht, sondern sollte es tun und probieren. Nach Hause kommen und sagen, es hat nicht geklappt, kann man immer noch.
Sagt Wenke Weber. Und ich habe jetzt mittlerweile auch eine Nachricht von ihr, dass die kleine Familie inzwischen wieder in Südamerika angekommen ist, in Montevideo, ein bisschen übernächtig durch den langen Flug. Aber demnächst winken also die Pinguine und Klaas, der Sohn, kann im Online-Biologieunterricht dann berichten, ob die wirklich so nach Fisch riechen. Jetzt frage ich mal unsere Expertin, unsere Psychotherapeutin Daniela Pörtl, werden wir gleich mal bei dem Kind vielleicht anfangen. Die Familie, man hat auch das Gefühl, das funktioniert gut und sie hat ja auch erklärt, wie das alles gemacht wird. Kind Fokus und der macht einen sehr glücklichen Eindruck, wenn man ihn in sozialen Medien, kann man übrigens verfolgen. Camper Family 2020 ist das Stichwort, wenn man zum Beispiel bei Instagram nach ihnen sucht. Was sagen Sie jetzt so als Expertin? Würden Sie Familien generell raten, ach, schickt euer Kind in die Welt, das ist immer alles besser als zu Hause zu sitzen vorm Handy?
Nein, also generelle Ratschläge finde ich immer per se schon ein bisschen schwierig, aber tatsächlich ist dieses die Welt erfahren und die Welt nicht nur virtuell irgendwo mit Daumen hoch und Daumen runter zu bewerten, sicherlich für die Hirnreifung und Hirnentwicklung eines Kindes förderlich. Natürlich, und das hat aber auch Frau Wenke Weber ja gesagt, sind genauso wichtig Sozialkontakte. Wenn die Kinder noch klein sind, sind die in der Kernfamilie, in der kleinen Zelle gut aufgehoben. Es gibt Kontakte nach außen. Wie das mal wird, wenn die Pubertät an die Tür klopft, wenn die Peergroups wichtiger werden, wenn man da mal so auf Interviews guckt von der Kelly Family, von einzelnen Mitgliedern. Da kommt dann schon mal durch. Manchmal können Kinder das auch im Nachgang, weil das ist ja die Normalität von Klaas, erkennt doch ein bisschen was anderes, weil er war ja die ersten Grundschuljahre auch noch hier. Aber ich glaube, in der Familie gibt es eine ganz gute Kommunikation darüber und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und die Eltern können gut einschätzen. Aber wenn sie mein prinzipielles Statement haben wollen, denke ich, ist mit den Kindern in die Welt gehen schon ein großes Geschenk, was man seinen Kindern auch auf dem Weg mitgeben kann. Und wenn das sozusagen noch mit den Eltern zusammen, also dass die Kinder nicht abgestellt werden oder in die Animationsgruppe geschickt werden, sondern dass ein familiäres, gemeinschaftliches Erleben ist, dann glaube ich, ist das sehr bereichernd, ja.
Ja, in Ihrem Buch Fernweh gibt es ja auch diese Geschichten, wie Sie mit Ihren Kindern das erlebt haben, Kindern und Hunden, und dadurch ja sowieso so ein entschleunigtes Reisen nötig war. Da erinnere ich mich noch gut dran, dass man eben dieses Weltentdecken ja auch dann im ganz Kleinen macht. Da gibt es so eine Szene, die müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber die hat mich fasziniert, wo man eben einem kleinen Rindenboot in einem Gebirgsbach in den Alpen irgendwo zuguckt und dadurch eben einfach mal eine Stunde verliert, was jeder Erwachsene als verschenkte Zeit empfinden würde. Aber fürs Kind war es wichtig, ne?
Und für den Erwachsenen ein kleiner Ausstieg aus seiner
auch richtig.
Aus seiner Welt. Und auch wenn ich das Bild hier, was mir hier, was ich glaube ich in der Radiovorschau gesehen habe, wo der kleine Klaas die beiden papageienartigen Vögeln, nageln Sie mich nicht fest, welche Art das genau war, auf den Händen hält. Ja, das sind ja die kleinen Dinge, die dann auch viel bewegen.
Naja, ja, genau. Haben auch so ein spezielles Wohnmobil. Also es ist alles ein kleines bisschen anders als jetzt so das von der Stange. Ne? Also es ist schon ein Leben, was garantiert nicht mehr von der Stange ist. Und Wenke hat ja gesagt, ihr Antrieb war, das kann nicht alles gewesen sein. Haben wir da vielleicht so einen Grundmodus, dass man sagen, das ist dieses, nicht direkt Torschlusspanik, aber dieses, ich habe Angst, mein Leben verraucht, wenn ich nicht jetzt was tue. Ist das für viele vielleicht so eine Idee?
Also zumindest für einige. Also ich sag mal, diese typische in Anführungszeichen Midlife-Crisis, wo man in in der Mitte des Lebens überlegt, will ich so weitermachen oder gibt es noch was anderes? Wobei, wenn ich ihr genau zugehört habe, also es gab nicht, und das ist ja typisch für Aussteiger, es gibt nicht häufig diese äußere große Krise, dass ich in wirtschaftlichen Nöten bin. Gut, es kann meinem Job nicht gut laufen, das kann schon eine Krise, aber das sind die inneren Krisen, diese innere Unzufriedenheit, dieser Leidensdruck, den Sie gerade auch genannt hatten. Und den gab es ja schon durch den Beruf des Mannes. Das war ja schon ganz früh, dass sie gesagt hat, nee, ich will nicht am Wochenende mit dem Kind alleine sein und die Familie sozusagen aufgeben, in Anführungszeichen. Ja. Und wir wissen ja auch, dass der Kontakt zu unseren nächsten Angehörigen, das ist, was uns am gesündesten hält. Die Harvard Study of Happiness sagt das ganz deutlich. Und das ist ein ganz großer Wert. Und der war in dem jetzigen Leben hier in Deutschland nicht so gut zu realisieren in den speziellen Konstellationen. Ja, und das war dann Grund, glaube ich, zu gehen. Das ist
genau, dann gucken wir einfach mal unsere Nächsten an, gucken ihnen tief in die Augen und sagen, schön, dass du da bist, das ist so eine Möglichkeit. Und schön, dass du da bist, ist das Stichwort auch für Stefan Wiegand. Ganz kurz nur, wir haben ja immer in der Dienstags-Direkt-Redaktion jemanden, der das Ohr an allen unseren Kanälen hat, ob das jetzt die MDR-Sachsen-App ist oder die Internetseite oder die E-Mails über dienstagsdirekt@mdr.de, Telefon. Nur mal ganz kurz einen Eindruck, so aus diesen ersten Runden, was gab es an Rückmeldungen?
Weglaufen, loslaufen, ansetzen und die Spannung halten. Also zum Beispiel eine so eine Sache, die vielen so in Erinnerung geblieben ist, war so ein Gentest, was ihr angesprochen habt in der ersten Stunde. Wie motiviere ich meinen Partner? Kann man beides unter den Hut bringen? Ist es tatsächlich sinnvoll, um Gemeinsamkeiten zu ringen, Ungleichheiten zu begründen? Und ist das ernst gemeint mit so einem Gentest? War da tatsächlich häufig diese gestellte Frage?
Das war wahrscheinlich eher Spaß, aber ich würde diese Frage, die nehme ich mir mal einfach mit. Was ist, wenn wir sozusagen zwei unterschiedliche Konstellationen haben? Ne? Die nehme ich mal auf und die reden wir gleich dann. Stefan, was gab's noch?
Das Weitere ist so Sport als Doktrin. Also manche Leute haben gesagt, der Sport ist so mein einziger Ausweg, um auch mal eine kleine Auszeit zu bekommen, um zu laufen, um für einen Marathon zu trainieren. Und wiederum haben andere kritisiert, wenn mein Partner jetzt losrennt, dann ist so unser Familienkonstrukt irgendwie aufgehoben. Gibt es da eine Möglichkeit, alles unter einen Hut zu bekommen?
Es ist ja sicherlich in der Praxis relativ oft so, dass da so zwei Menschen sind, die eben nicht so gut übereinander manchmal passen. Nehmen wir erstmal dieses Wanderlustgehen, was wir am Anfang angesprochen haben. Der eine hat's, der andere ist mehr der Couch-Potato. Gibt es da eine Lösung?
Das ist schwierig, damit fülle ich ja sozusagen fast beim Berufsleben mit solchen Diskrepanzen, das jetzt in ein paar Minuten. Aber was, man kann es ja auch so sehen. Also es gibt immer eine Schnittmenge, die ist mal größer und mal kleiner. Und wie man die gestaltet, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, man könnte ja sagen, es könnte ja mal auch eine Art von Ausstieg sein, zu sagen, pass auf, ich respektiere, dass du am Nachmittag gerne auf der Couch liest und ich mache mal mein Ding alleine. Also sich auch mal lösen aus diesen Ideen, alles zusammen machen zu müssen und mal zu gucken, tut mir das vielleicht auch mal ganz gut, alleine unterwegs zu sein, kann auch eine neue spannende Erfahrung sein und dann aber auch kompromissbereit zu sein, weil die Partnerschaft soll ja weiter bestehen, also die will man ja auch nicht gleich an den Nagel hängen, zu gucken, können wir irgendwas Gemeinsames finden, können wir zum Beispiel eine Fahrradtour irgendwie machen und dann aber beide zusammen mit dem Fahrrad mit der Bahn zurückfahren, dass es nicht zu viel wird oder so. Das muss man im Einzelnen, diese Spielräume dann aushandeln, aber prinzipiell die Idee, wenn man sagt, Bindung ist mir wichtig, aber ich bin in meiner Autonomie, habe ich so das Gefühl, ich muss mehr raus in die Welt zu gucken. Ja, kann die Partnerschaft, ist die stabil genug, kann die das auch mal tragen, wenn ich vielleicht so mal eine ganze Woche alleine in den Alpen wandern gehe? Auch das könnten ja Modelle sein. Man muss ja nicht mit Zwang immer ins gleiche Förmchen passen.
Ja, genau. Im Bekanntenkreis haben wir so ein Pärchen, da ist es immer so, die fahren dann zwar in dieselbe Richtung zusammen, aber die eine, also die Frau guckt sich dann die Museen an, mehr oder weniger, und der Mann guckt, welche Sportangebote gibt es in der Nähe, und dann haben die am Abend wieder was zu erzählen. Ist eine Möglichkeit. Und das andere war, helfen Sie mir, das war auch so, dass wenn jetzt nicht auf Reisen und solche Dinge bezogen, da auch Dinge übereinander passen, haben Sie es noch im Kopf?
Nee, das war ziemlich ähnlich eigentlich vom Inhalt her, wenn beide so unterschiedliche, also wenn der eine los will und der andere nicht oder unterschiedliche Interessen da sind. Ich glaube, das lag jetzt wirklich, das kann man vielleicht mit der ganz gleichen Antwort auch wirklich abdecken.
Dann habe ich unseren zweiten Kandidaten, möchte ich was sagen, den wir ja schon seit einer ganzen Weile begleiten. Als Robert Friedrich im März vorigen Jahres Jahres nämlich in Leipzig losmarschiert. Da haben wir das hier im Sachsenradio auch schon das erste Mal besprochen. Irgendwann will er mal in Singapur ankommen. Er konnte damals aber noch nicht ahnen, was das so mit ihm machen wird, diese Lebensreise. Vielleicht hat er eine Idee gehabt, aber wir haben uns auch jetzt in dieser um die Weihnachtszeit herum getroffen. Mehr als 14.000 Kilometer sind insgesamt vor ihm oder zum Teil hat er sie jetzt schon absolviert. Ausschließlich zu Fuß, nicht ganz, also fast ausschließlich. Es gibt ein paar Möglichkeiten dazwischen. Deswegen war er ja auch zwischendurch mal hier. Und was bei ihm der Grund war, das wollte ich natürlich als erstes wissen, als wir uns getroffen haben. Interessant für ihn ist es zumindest, das wird er uns noch erzählen, dass dieses ich alleine treffende Entscheidung mittlerweile so seine Kreise zieht. Aber da will ich nicht vorgreifen. Also die erste Frage war, was waren es denn bei ihm für Gründe für den Ausstieg?
Im Grunde genommen gab es zwei sehr, sehr lebensverändernde Situationen bei mir. Vor ungefähr 2 Jahren ging das los. Ich war in einer Beziehung, ich war verlobt und es folgte aus verschiedenen Gründen, die man jetzt nicht ausführen muss, eben eine Trennung. Das hat dazu geführt, dass ich Probleme hatte, arbeitstechnisch die Leistung, die von mir erwartet worden ist, abzurufen, sodass es in dem Jobverlust gemündet ist. Und dann war die Frage, was machst du jetzt? Du hast ein bisschen Geld gespart, du hast viel Zeit offensichtlich und auch momentan keine Verantwortung für einen anderen Menschen, nur für dich. Und dann habe ich überlegt, was ist so das größte, herausforderndste mögliche Projekt, was man fußläufig in dem Fall machen kann. Und das war die Idee, nach Singapur zu laufen.
Wie formte sich das? Wacht man morgens plötzlich auf und sagt, jetzt habe ich es, Heureka, ich laufe los? Oder ist das irgendwas, wo du sagst, ich bin da so langsam eingebogen und habe das dann plötzlich realisiert und dann formte sich ein Bild für mich?
Nachdem die Trennung dann vollzogen war und auch die Wohnraumaufteilung passierte, war natürlich relativ viel Zeit und auch viel Alleinsamkeit, ne, in den 4 Wänden. Und dann war es ganz einfach, die Überlegung, was kannst du dir als nächste neue große Aufgabe im Leben suchen, um wieder etwas zu haben, worauf du hinarbeiten kannst. Also ich bin jetzt kein Mensch, der dann einfach im Tränenmeer versinkt und sich dann zurückzieht, sondern muss ja weitergehen, Punkt.
Warum ist es dann Singapur geworden?
Lass mich das zeitlich kurz rekapitulieren. 1 Jahr nach meiner Trennung war ich mit dem Rucksack unterwegs von Vietnam nach Singapur.
Als normaler
Backpacker,
ne? Genau. Aber genau. Mit Busbahn, irgendwas, was man hat.
Mhm. Genau, richtig. Bin durch Kambodscha und Thailand, Vietnam durch und Malaysia eben nach Singapur. Das heißt, Singapur war als Destination noch sehr frisch. Ja, also ich muss auch sagen, mir geht es jetzt nicht darum, weil Singapur so toll ist. Es ist einfach geografisch betrachtet das am weitesten entfernte Ziel, was man fußläufig über Land erreichen kann.
Wie reagierte denn so dein Umfeld, als du mit der Idee rumkamst, weil auch wenn die Beziehung jetzt nicht mehr war, gab es ja noch Menschen um dich rum und irgendwann hat man es jemandem gesagt. Was kam dann?
Eine kleine Anekdote dazu, als ich das erstmalig dann jemandem erzählt hatte, das war meine Mama und wir waren gerade auf dem Weg nach Portugal zu einem 2-wöchigen Mutter-Sohn-Roadtrip, den wir schon länger geplant hatten. Und meine Mama ist dann auch eine ganz euphorische und war dann im Flugzeug schon an der Urlaubsplanung des nächsten Jahres, ging dann um März und wollen wir dann nicht vielleicht auch wieder? Und dann musste ich sie aber einbremsen und ich konnte sie da dann nicht anlügen. Macht man ja auch nicht. Und da musste ich im Flugzeug dann sagen, Mama, ich bin nächstes Jahr im März wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland und wahrscheinlich auch lange Zeit nicht mehr in Deutschland. Und dann war erstmal ein bisschen Stille. Und auch dann sofort Begeisterung und super und cool. Während des Urlaubs ist das eingesunken, was das bedeutet. Dann kamen natürlich auch Sorgen und Sorgentränen einer Mutter dazu, ganz klar, das war so. Und ja, ansonsten, gut, mein Opa ist auch schon recht betagt, liebe Grüße gehen raus, Opa. Der war natürlich recht traurig, weil dann auch natürlich der Gedanke mitspielt, sich am Lebensabend zu befinden und der Enkel geht dann so lange weg und sieht man sich halt, ja, und so zog sich das durch. Also ich will es zusammenfassen in Stolz, Begeisterung, natürlich auch Sorgen, gerade jetzt im Nahen Osten, der jetzt für mich dann folgt, durchaus vorhanden.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das hat aber dann wahrscheinlich vermutlich mal, je mehr man das dann auch argumentieren muss, hat sich das dann bei dir bestimmt eher verfestigt, dass du jetzt diesen Plan auch verfolgen kannst, ne?
Absolut. Zunächst war es ja ein Spleen, war es ja ein Gedanke auf dem Reißbrett. Je länger er reifte und desto mehr Zeit ich schon investieren konnte in die Vorbereitung, desto mehr Sicherheit konnte ich auch vermitteln.
Die Planungszeit war ja dann nur so ungefähr ein halbes Jahr, ne?
4,5 Monate, genau.
Und dann bist du irgendwann los. 1. März, Tür zu. Mhm. Wie motiviert man sich da? Ich denke mal, die ersten 2-3 Tage ist das, wow, ich gehe los, ich mach's tatsächlich. Und wann kommt dieser erste Kipppunkt, wo du dann sagst, ich könnte noch zurückgehen?
Diesen Punkt gab es nicht. Mhm. Was ich aber, wenn ich zurückdenke, ganz, ganz oft hatte in den ersten 10, 14 Tagen eigentlich so bis Prag, war, blöd, du machst ja gar keine Strecke. du hast 15.000 Kilometer und du läufst hier irgendwie 30, 35, 20, 25 mal 40 mal 15 Kilometer pro Tag und auf dieser Gesamtdistanz auf der Karte, wenn man da mal rauszoomt, passiert halt nichts.
Immer noch dort.
Immer noch dort. Bis ich mal raus war, dass dann eben nicht mehr Leipzig oder Chemnitz oder Augustusburg oder wie es alles so heißt ausgeschrieben war an Straßenschildern, hat es halt echt einfach 14 Tage gedauert. Und als ich dann über die Grenze bin nach Tschechien, da war dann die Realisierung, okay, du machst tatsächlich auch Fortschritt, du bist jetzt schon im nächsten Land.
Und hat sich das im Laufe der Zeit immer mal wieder verändert? Also, dass du sagst, toll, was ich hier kann, was ich hier tue und ich gehe meinen Weg und dann wieder, was mache ich hier eigentlich?
Absolut. Also ich meine, das ist ja auch das Thema der heutigen Sendung, ne? So lebensverändernde Einschnitte und Situationen. Und natürlich hatte ich auch gerade am Anfang auch den Ballast meiner Vergangenheit immer noch mit mir zu schleppen. Und natürlich mag das dann auch gummibandartig immer mal so ein bisschen zurückziehen. Manchmal im Sinne des Heimwehs, denn sind wir ehrlich, wenn es einem mental oder so oder auch körperlich nicht gut geht, wo ist man dann eigentlich am liebsten? Im Zweifel zu Hause, in vertrauter Umgebung. Ne? Und wenn man natürlich dann unterwegs ist, ja, dann ist das ein Brett. Aber das war ja meine bewusste Entscheidung. Das ist meine Form der Therapie. Also setze ich mich damit auseinander, also muss ich den Weg gehen. Und dann erlebe ich am nächsten Tag, am übernächsten Tag eben wieder diese Frohmomente, wo mich ein fremder Mensch einfach anspricht, mich einlädt zum Essen oder zum Kaffee oder ich irgendwo hingelange, wo ich ein Naturschauspiel sehe, was ich so noch nicht hatte. Und ich mir denke, wow, das hast du dir jetzt selbst erarbeitet. Und dann ist der Preis bezahlt und dann weiß ich, wofür ich es mache.
Ja, ich habe gerade das Wort Beziehung so im Kopf. Zwei Beziehungen sind mir relativ klar. Die eine Beziehung zu dir, die du gerade festigst.
Ja.
Die zweite ist wahrscheinlich die zu der Welt, also Ground to Earth, wirklich mit den Füßen auf dem Boden, was erleben, was du gerade beschreibst. Und das kann ich mir alles gut vorstellen.
Exakt.
Wie ist es mit den Menschen? Irgendwann hast du wahrscheinlich gelernt, schnell Kontakt zu finden, aber man verliert die ja auch immer wieder. Du gehst ja immer wieder von den Leuten weg.
Ja, man muss loslassen können. Den ersten Moment, diese Erkenntnis, was du gerade beschrieben hast, das ist sehr, sehr richtig, hatte ich in Ungarn. Bis dahin ging es für mich eigentlich relativ straff durch und ich habe mich nicht groß eingelassen auf private Einladungen. Auch aus der Community kamen dann inzwischen ganz, ganz viele Nachrichten aus dem Grenzgebiet, jetzt Deutschland, Tschechien, Erzgebirge und sowas vorher schon. Wenn du in der Nähe bist, komm vorbei auf ein Bierchen, dies und das und so einen Kaffee. Das hatte ich am Anfang noch nicht so wahrgenommen. Nun hat sich aber dann ergeben, dass eine Dame hier aus der Zuhörerschaft sagte, dass die Schwiegereltern in Ungarn leben und wenn das Dorf eben auf meinem Weg sei, ich doch dort vorbeigehen könnte. Die Schwiegermama würde für mich kochen wollen und ich könnte auch mein Zelt aufschlagen. Daraus ist ein fast 14-tägiger Aufenthalt entstanden, nicht im Zelt, sondern im Gästezimmer. Und ich habe dort gewohnt bei Susi und Rudi, so heißen die beiden, ganz liebe Grüße, falls es jemand vielleicht hört, als wären es meine Großeltern. Das war dann auch eine Krokodilsträne beim Abschied wert, definitiv. Dann wieder loszulassen, weil dann genau dieses Heimatgefühl, was ich eben von daheim ganz normal habe, dort erstmalig von anderen gegeben wurde, also mir gegeben wurde. Und dann wieder loszulaufen, das war knifflig. Das ist seitdem noch 2, 3, 4 Mal passiert und man erlangt auch darin Routine. Weil man eben erkennt, okay, es sind am Ende flüchtige Kontakte, die man im Zweifel fürs Leben hat, aber in dem Moment muss man weiter, weil das Ziel übergeordnet ist und das darf nicht aus den Augen verloren werden, so schön der Moment eben ist.
Ja, wo siehst du dich gerade auf dem Weg? Einmal faktisch kann man natürlich klar sicherlich die Kilometerzahl sagen und wie viel Prozent das sind, hast du bestimmt auf der Uhr, aber auch so vom Gefühl her von dem, was dein Projekt insgesamt angeht.
Also es hat sich ganz, ganz stark von einem Ich, Mich und Mir-Projekt hin zu einem Wir, Uns und Unser-Projekt entwickelt. Also ich will sagen, mittlerweile habe ich auch erkannt, ohne mich jetzt in die Höhe zu heben, dass mein Projekt inspiriert, motiviert und auch für viele schon ganz, ganz junge und kleine Zuhörerinnen und Zuhörer Freude bringt. Wow, das hätte ich einfach nie gedacht, dass eine Sache, die mir negativ widerfahren ist im Leben, mich dazu bewogen hat, dieses Projekt zu machen, von Leuten als so nur rein was Positives entdeckt wird.
Ängstigt dich das manchmal auch, dass da diese Verantwortung jetzt auf deiner Schulter mit angekommen ist?
Nein, das liegt, glaube ich, in meinem Naturell. Ich habe immer schon Verantwortung gerne getragen, sowohl beruflich als auch im Privatleben, wenn ich im Fußballverein Kapitän oder was auch immer war oder Klassensprecher oder sowas. Das hat mir nie Angst gemacht. Im Gegenteil, ich bin eher so, jemand muss es halt machen. Ja, und
besser ich mache es als die anderen.
Korrekt, weil dann habe ich auch nichts, um mich zu beschweren und kann die Dinge vielleicht auch ein bisschen selbst in die Hand nehmen.
Also es klingt jetzt erstmal so, als wenn die Erwartungen, die du an dich, an das Projekt hattest, sich zu erfüllen scheinen und jetzt geht sozusagen nochmal das nächste Zimmer auf, die nächste Erfahrung, der nächste Kulturkreis und so weiter. Das wünscht man dir auch, dass das alles gut geht. Hast du manchmal zwischendurch so Bedenken, dass du sagst, jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss, hier ist Geräusche im Wald oder jetzt wird es früher dunkel als gedacht und ich bin noch nicht da und wer weiß, was mich hinter der nächsten rechten Landesgrenze auch erwartet?
Also es gibt einen ganz großen Nachteil, den ich leider noch habe, und das ist die Angst im Dunkeln. Und Angst im Dunkeln zu haben ist natürlich, wenn man gerade viel wild campt in der Natur, so wie ich das machen möchte und muss, ja auch um den Geldbeutel noch lang möglich nutzen zu können, ist das ein Hindernis. Aber nicht wirklich. Am Ende schaue ich ganz einfach, wo mein Zelt hinpasst, dass ich in irgendeiner halbwegs ausgeleuchteten Umgebung oder zumindest nicht weit weg bin von Infrastruktur. Also was ich nicht so gut kann, ist einfach mitten in den Wald, wo man wirklich die Hand vor Augen nicht sieht, mein Zelt hinstellen. Das wird sich auch verändern, weil wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Und der Mensch wächst am Widerstand und man muss sich dann auch manchen Ängsten eben stellen. Aber ansonsten kulturelle Ängste oder geografische Ängste oder Berührungsängste vor neuen Regionen oder jetzt Kulturen oder Menschen, die habe ich generell nicht. Mhm. Ich bin auch nicht naiv. Ich bin immerhin 35 Jahre und habe ein gesundes Risikoabschätzungsvermögen. Das kann ich also schon. Und wenn ich spüre, dass Situationen zu vermeiden sind, dann mache ich das auch. Dann stütze ich mich da nicht rein. Habe aber trotzdem ein gewisses Grundvertrauen in die Menschheit und glaube, dass manche Sachen anziehen, positiv, negativ.
Okay, mach mal den Sprung. Du bist in Singapur, bist angekommen. Was macht das mit dir und deinem Projekt? Haken dran, Flieger, tschüss, das war's. Nächstes Kapitel, jetzt mache ich, keine Ahnung, suche ich mir wieder einen Job, gehe zum Arbeitsamt oder was auch immer. Oder was glaubst du, wird dann passieren, wenn das mal soweit ist? Wie ist da dein Traum und deine Vision?
Ich glaube daran, dass es auch nach dem ersten Projekt Road to Singapore weitergehen wird mit mir im Internet. Ich glaube nicht daran, dass ich mich wieder in die Fesseln eines 9-to-5-Jobs begeben möchte. Wenn ich muss, werde ich das natürlich tun. Immerhin bin ich noch gelernter Koch und Köche werden immer gesucht. Nein, also die Welt ist für mich so viel kleiner geworden durch meine Reise. Und wenn ich es schaffen kann, die Reichweite zu nutzen, um zu helfen und irgendwas zu machen unterwegs und auch danach im Charity-Bereich, was auch immer, um Bildung zugänglich zu machen, um Gesundheit, Medikamente zugänglich zu machen, also gewisse Einkünfte, die man ja als Content-Creator eben hat, zu nutzen, dann möchte ich das sehr gerne machen.
Spätestens dann müssen wir wieder ausführlich miteinander reden. Hast du noch so eine Ahnung davon, wie sich das Leben vielleicht dann um dich rum verändert haben wird? Also wie werden die Leute, vielleicht erlebst du das ja jetzt schon zum Teil, dass die Leute dich anders anschauen und sagen, hey, du bist doch ein anderer Robert, als damals losgelaufen ist. Das spüren wir jetzt schon und das wird dann wahrscheinlich dann noch mehr so sein.
Solange ich kein negatives Feedback bekomme oder dass nicht negativ irgendwie was gespiegelt wird, würde ich sagen, ist alles in Ordnung. Aber sicherlich nehme ich die Dinge hier gerade jetzt daheim anders wahr als vorher. Also sogenannte Probleme, die Leute mir spiegeln aus ihrem Leben oder vielleicht aus ihrem Umfeld oder aus dem Tagesablauf, ja. Wenn es um die Arbeit beispielsweise geht, geht immer um Arbeit.
Kein Parkplatz gefunden,
ja.
Zu teuer, der Chef war blöd,
ja, genau.
Arbeitsverdichtung.
Da gibt es nur Filterkaffee im Büro und nicht aus, weiß ich nicht. Dann sind das halt Dinge, das muss ich so klar sagen, die langweilen mich. Die Zeit zu investieren und mir das Gejammer dann anzuhören, weil das sind keine Probleme. Ich bin gerne Freund, Zuhörer, Sohn, Enkel, was auch immer. Und höre mir gerne ernsthafte Dinge an und suche auch gerne gemeinsam nach einer ernsthaften Lösung für ein wirklich größeres Thema. Aber liebe Leute, bitte vergesst nicht, dass es immer schlimmer sein könnte.
Ja, das wäre ja schon der Rat, den du auch anderen geben kannst. Würdest du auch anderen Menschen raten unter dem Motto, macht's wie ich? Ich vermute mal, so pauschal würdest du es nicht sagen, weil das ja eine sehr individuelle Geschichte ist, ne?
Ja, also Leute, auf gar keinen Fall kommt auf diese bescheuerte Idee und lauft zu Fuß nach Singapur. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr irgendwelche Themen habt mit euch oder eurem Umfeld und das Gefühl habt, dass ihr ausbrechen wollt, versucht es im Kleinen, an einem Freitagnachmittag irgendwo los, einfach mal mit einem Zelt oder einem Fahrrad und am Sonntag vielleicht zurück, nicht genau wissen, wo man landet am Ende des Tages, das kann schon viel machen. Mhm. Ja. Und vor allem, habt doch keine Angst, mit Leuten zu reden. Wenn ihr Hilfe braucht, fragt. Es wird euch wundern, wie gerne Menschen helfen, auch wenn das in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen nicht so zu sein scheint. Aber wenn jemand den Finger wirklich hebt und sagt, ich brauche Hilfe, dann werden die Leute auch helfen.
Ja, meine allerletzte Frage wäre, wir spulen jetzt einfach mal zurück für ein gutes Jahr. Mhm. Würdest du nochmal so eine Entscheidung treffen und sagen, ich mache das oder was Ähnliches?
Auf jeden Fall. Ob es jetzt wieder Singapur wäre, weiß ich nicht. Also auch wenn ich dort bin, gibt es ja auch noch einen Rückweg. Werde ich nicht mehr Flugzeug machen, kann ich schon mal spoilern. Da wird auch wieder eine Herausforderung sein, die ich noch nicht verrate. Also ich würde garantiert wieder eine ähnliche Entscheidung treffen, ja.
Ja, das sagt Robert Friedrich und interessant war jetzt erstmal dieses zum Schluss nochmal dieser Aufruf, wenn es jemandem nicht gut geht, bitte melden, das ist glaube ich was, das müsste man eigentlich irgendwann mal in dieser Sendung auch mal ganz dick drüber schreiben mit einem dicken Stempel, das müssten Sie natürlich, denke ich mal, als Expertin sowieso ja sagen, ne? Also wenn jemand das Gefühl hat, der Leidensdruck ist groß und irgendwas funktioniert hier nicht.
Ja genau, also ich sag mal, das ist ja jetzt das Aussteigen, deswegen habe ich mich auch gegen den Begriff Patienten verwehrt, weil das ja alles noch in dem Rahmen des Nicht-Pathologischen psychologischen ist. Jemand, der in einer schweren Depression ist, eine Angststörung hat oder noch schlimmere psychiatrische Erkrankungen. Glücklicherweise kommt er häufig, wenn er keine Manie hat, meistens nicht auf die Idee, einfach loszurennen, sondern ist mit sich beschäftigt, sodass die Gefahr, sich selbst limitiert, das zu imitieren. Aber natürlich, wenn man es andere Erkrankungen hat, wo die Selbstkritik aufgehoben ist, wie bei der Manie, da kann das dann schon mal passieren. Also das ist nochmal eine sehr individuelle Entscheidung und ich habe auch so ein bisschen den Robert hier auch ja, so im Internet mir angeschaut und ich habe ja auch gesehen, das ist ein Mann, der hat viel Reiseerfahrung. Der war auch vorher schon monatelang mit dem Rucksack in Asien unterwegs und das war ja, hat ja auch die Wenke Weber erzählt, die waren auch schon vorher unterwegs. Also diese Aussteiger sind ja nicht blindlings irgendwie losgelaufen, sondern die haben Vorerfahrung gehabt. Das war ein Tortenstück ihres Lebens, was mehr Raum kriegen sollte. Und ich glaube, das muss man gut differenzieren. Und wenn man wirklich sich so beschädigt fühlt, dass man sagt, ich muss hier raus, ich halte mein Leben nicht mehr aus, dann wäre wahrscheinlich der Weg erstmal zum Hausarzt oder zum psychiatrischen Kollegen. Und wenn man sich dann stabilisiert hat, dann in die Welt vielleicht tatsächlich der sichere. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen.
Naja, ganz wichtig. Er hat ein schönes Wort noch geprägt, fand ich, oder hat er für sich entdeckt, Alleinsamkeit, fand ich eine schöne Wortkombination, wo eben dieses Allein und das Einsam drin ist, aber eben nicht so negativ vielleicht behaftet ist, oder?
Also alleine, ich kann ja mit mir alleine sein und das kann ein sehr gutes Gefühl sein. Ne? Das ist das, was wir in unserem vollgestopften Alltag ja häufig auch suchen und nicht mal finden. Einsam kann ich auch sein auf einem Konzert inmitten von 10.000 anderen Menschen, wenn ich mich nicht verbunden fühle. Und hier kommt jetzt dieses Gefühl der Verbundenheit rein. Und alle, die wir bisher kennengelernt haben, obwohl sie ausgestiegen sind aus ihrer Gesellschaftsform, in der sie verhaftet waren, sind sie ja in der Verbundenheit mit Menschen und der Welt geblieben. Im Gegenteil, man hört ja auch raus, auch was Robert sagt, er fühlt sich noch viel verbundener dadurch, dass er persönliche Kontakte hat, dass er auch Erfahrungen hat, dass er das ein Teil seines Lebens geworden ist. Und das steckt so ein bisschen da drin. Ja, ich kann zwar alleine sein, vielleicht gibt es auch manchmal Phasen, die wird es auch geben, wo man sich nicht verbunden fühlt, wenn man, haben wir alle mal einen schlechten Tag, aber ich glaube, das muss man auch nochmal differenzieren.
Ja, und man kann ihn ja gut verfolgen. Auch da gibt es, wenn man zum Beispiel auf Instagram, aber auch YouTube schaut, der Mann mit dem Bart ist das, wonach man ihn suchen kann und finden kann. Und im Moment, wenn das so passt, also ich habe heute früh nochmal nachgeschaut, ist er irgendwo zwischen Erbil und Kirkuk unterwegs im Irak, weil er den Iran eben jetzt ausklammert und dann so in Richtung der arabischen Halbinsel nach Katar, Dubai, so in diese Richtung. Also wenn Sie zufällig irgendwo an der Wüste am Rand jemanden laufen sehen, früher hat er noch so einen Karren hinter sich gehabt, jetzt hat er den ganz klassischen Rucksack auf, dann könnte es Robert Friedrich sein. Ein Begriff, der mir eben noch so ein bisschen eingefallen ist, als wir miteinander geredet haben, der das vielleicht auch überschreibt, ist das dann so ein bisschen das, was man klassisch diese Heldenreise nennt. Man kennt das ja zum Beispiel auch aus Filmen oder aus Romanen. Da gibt es eben den Held, der hat eine Situation, in der er ist, dann hat er irgendwas, wo er gegen den Widerstand ankämpfen muss, dann irgendwann wird er quasi gestellt, weil er den Drachen bezwungen hat und dann die Prinzessin findet. Also das ist ja dieses Grundprinzip. Könnte so ein Ausstieg, wie es zum Beispiel Robert macht, dass er sagt, ich laufe da jetzt einfach mal auch durch ein Gebiet, wo wir alle vielleicht sagen, schwierig, dass er für sich auch so ein bisschen diese eigene Persönlichkeit da stählen möchte?
Das klingt ja durchaus an. Also er ist aus einer Krise gestartet und zwar eine Krise, wo ihm die Verlobte sozusagen abhanden gekommen ist und der Job dann auch. Das sind ja beide Sachen, wenn ich Beruf und soziale, engste soziale Beziehung, das trifft mich ja ins Mark. Und das passiert von außen, das macht mich hilflos. Und dieser Selbstwert, diese Selbstwirksamkeit, dieses ich kann für mich sorgen, das ist ja am Boden. Und dann sich auf so eine Heldenreise zu begeben, um einmal erstmal die Selbstwirksamkeit zu erleben. Ich kann für mich sorgen, ich kann noch was auf die Beine stellen. Und natürlich fremde Länder, die Neugier, neue Kontakte, das ist ja wie so immer wieder mal ein bisschen frisch verlieben, auch wenn es jetzt nicht unbedingt romantische Beziehungen sind. Das macht ja auch was mit unserem Glückssystem im Gehirn auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und das sehen wir ja jetzt hier auch gerade heute mit den sozialen Medien. Also ich kann ja soziale Anerkennung, die brauchen wir ja alle. Also wir haben den Selbstwert, aber wir haben natürlich auch unseren sozialen Wert in der Gemeinschaft und der bricht ja auch ein, wenn ich solche Verluste habe. Aber den kann ich entweder stabilisieren, indem ich Bankdirektor werden will, auch eine Art von Heldenreise oder Chefarzt. Oder ich kann das auch sagen, indem ich mich dem verweigere und einen Ausstieg mache. Und darüber, das macht auch nicht jeder und ich bewundere Robert, ich wäre zu feige jetzt durch den Irak zu wandern. Und auch das ist ja was, worüber man sich wieder gut stabilisieren kann und letztendlich aus so einer Krise als Held wieder auftauchen kann. Er nennt es Selbsttherapie, das ist für ihn auch der richtige Weg, sonst hätte er sich nicht aufgemacht. Aber so ein bisschen, das steckt ja auch in anderen Therapien, in psychotherapeutischen Therapien drin, wieder das Selbst zu stärken und gesund und mit neuen Sachen und sich Einsichten und Ansichten im Gepäck irgendwie da rauszukommen. Also ja.
Der nächste Aspekt, den ich mit ins Spiel bringen möchte, ist Pilgern. Das ist dann was anderes, Vergleichbares, oder weil Pilgern ist ja doch eigentlich erstmal, wenn ich mir das vorstelle, klingt so dieser Begriff der Einsamkeit mit sich alleine, und man kennt das gerade, wir kommen jetzt auf den Jakobsweg, dann weiß man ja, dass da oft dieses, ich nenne es mal Tunnelblick so ein bisschen, irgendwas, das Universum und ich, ob man jetzt religiös ist oder nicht, das Universum und ich, macht was mit mir. Aber ich möchte eigentlich dort jetzt nicht Kontakte und so eine Art Heldenreise haben, oder?
Naja, ich weiß nicht. Also ich selber bin jetzt noch nicht gepilgert und auch nicht auf dem Jakobsweg, aber ich kenne Menschen, die dort waren. Und so richtig alleine ist man da nicht. Ich glaube, so viel Kontakte, wie sie dort beim Wandern haben, das haben sie, wenn sie durch den Thüringer Wald gehen, nicht. Also ich glaube, aber die Idee dahinter ist ja, aber die Idee ist ja auch nicht, ich bin einsam, sondern die Idee ist, ich reife, ich verändere mich. Nur mehr in so einer spirituellen Art als in so einer Heldenart. Also nee, da geht es vielleicht weniger darum, dass ich mit mehr Selbstwert rauskomme, sondern vielleicht mit mehr Selbsterkenntnis. Aber es steckt ja in beiden so eine Entwicklung auch drin. Und dieses, ja, aber dieses mit mir sein und mich erleben, mich vielleicht auch im Kontakt mit anderen nochmal anders und neu erleben, das steckt in so einer Pilgerreise schon auch drin. Religiös motiviert sind ja die wenigsten, die sich auf den Weg machen. Wobei viele doch sagen, sie fühlen irgendwie. Das könnte diese Verbundenheit sein, weil Robert läuft alleine, da ist niemand im Irak, der das mit ihm macht. Hm. Ja, das ist der Held, der Einsame. Wogegen, wenn ich mich auf den Jakobsweg begebe, da bin ich ein Teil des Ganzen und da bin ich eingebunden. Ja. Und ich glaube, das kann so ein Stück von diesem Gefühl, ich fühle mich gestärkt, ich fühle mich aufgehoben, das ist vielleicht so ein Unterschied.
Dann fragen wir jetzt mal die sich damit auskennt, weil sie es tatsächlich getan hat. Theresa Seiter habe ich auch vor ein paar Tagen mittlerweile schon so um den Jahreswechsel herum getroffen, als sie auch mal wieder hier in Sachsen war, weil wie gesagt, jetzt ist sie gerade im Westen Deutschlands unterwegs, ist ihre Reise im Moment beendet, aber wir werden gleich hören, so ganz beendet ist sie nicht. Und ich wollte natürlich auch bei ihr erstmal wissen, wie es dazu kam.
Ich hatte einen Kollegen, der ganz oft auf dem Jakobsweg war und der hat da immer viel davon erzählt und ich dachte immer so, ja, das ist interessant, aber ich werde das niemals machen, das ist nichts für mich. Und dann stand ich das erste Mal vor der Situation, dass ich überlegt habe, alleine Urlaub zu machen und war aber so nervös, weil meine größte Angst war irgendwie einsam zu sein. Und der hat mich sehr bestärkt, das jetzt einfach zu machen, und dann habe ich mir überlegt, was kann man vielleicht gut alleine machen, und habe eine 6-Tages-Wanderung in den Alpen gemacht und habe gemerkt, das ist total cool, alleine unterwegs zu sein. Das macht Spaß, ich bin so gut wie nicht einsam, weil ich ständig Leute kennenlerne und so dieses alles, was man braucht im Rucksack zu haben, das hat mir einfach richtig gut gefallen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe angefangen, diesem Kollegen andere Fragen zu stellen. So, wie ist das denn mit dem Jakobsweg? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Wo kann ich da übernachten? Wie sehr muss ich das planen? Und habe so richtig gemerkt, da ist im Kopf was passiert. Plus die Situation, in der ich war. Also ich hatte eine Trennung hinter mir, die sehr schmerzhaft war und war beruflich auch ein bisschen unzufrieden und habe mich so richtig nach so einem Cut gesehnt. Und der hat mich dann gut beraten. Und dann habe ich meinen Chef gefragt, hier, ich habe so viele Überstunden, könnte ich vielleicht mal 6 Wochen weg? Und dann hat er gesagt, ja, mach. Und dann habe ich meinen Flug gebucht.
Und diese Dinge, die der Kollege gesagt hat, die haben dich also jetzt nicht zögern lassen, sondern eher noch bestärkt, weil du hast wahrscheinlich gedacht, man muss auf 1000 Dinge achten, und dann sagt er, nee, 50 reichen.
Genau, und das wurde dadurch so ein bisschen greifbarer. Also ich wusste gar nicht, wo man anfängt. Also es gibt ja auch nicht nur den einen Jakobsweg, sondern es gibt verschiedene. Und ich hatte mich dann für diesen Hauptweg, der noch Harpe Kerkeling gelaufen ist, von der französischen Grenze nach Santiago entschieden, den Camino Frances. Und das sind fast 800 Kilometer. Und ich bin jetzt auch nicht die Sportskanone, oder war ich zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, und hatte einfach ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf, ob ich das überhaupt schaffen kann. Das war einfach irgendwie schon so ein sehr überfordernder Gedanke. Und dadurch, dass ich aber jemanden kannte, der das schon gemacht hat, hat mir das Ruhe gebracht. Mhm. Bis 3 Tage vorher, da bin ich dann so richtig aufgeregt geworden und habe gedacht, ich möchte es auf gar keinen Fall machen. Das ist alles viel zu aufregend. Und dann hat er mich aber nochmal so bestärkt, nee, du schaffst es und mach das, und das ist eine einzigartige Erfahrung und so. Und ja, in mir hatte sich dann so die Angst aufgebaut, dass ich dann da ganz einsam durch Spanien laufe und alle lernen sich irgendwie kennen und haben eine schöne Gemeinschaft und ich bin die Einzige, bei der das irgendwie nicht passiert. Und das war natürlich nicht so. Ich bin sofort angekommen. Mit dem ersten Fuß auf dem Weg ging es dann los, auch innerlich. Und da habe ich Leute kennengelernt, die von zu Hause gestartet sind.
Also egal, wo sie zu Hause sind. Weil man denkt ja immer, der Jakobsweg, habe ich auch früher gedacht, ist sozusagen ein Wanderpfad, genau, ausgeschildert. Aber es ist ja wie ein Netz eigentlich, ne? Genau. Der dann darin mündet. Oder ein Baum, eine Verästelung.
Man kann auch in Sachsen ganz fantastisch auf den Jakobsweg gehen. Also es ist wirklich überall. Und ich habe hauptsächlich Franzosen kennengelernt, die von zu Hause gestartet sind. Dann habe ich irgendwann wieder mit besagten Kollegen sehr viel darüber geredet. Der hat mich wieder sehr unterstützt. Und dann habe ich mich entschieden, meinen Job zu kündigen, die Wohnung aufzulösen und von zu Hause loszulaufen. Habe dann gedacht, so ja, ich begleite das mit einem Podcast für Freunde und Familie, dass die irgendwie so ein bisschen an dieser Reise teilhaben können. Und das wurde dann aber auf einmal so groß. Also das hat dann auch sehr viele Menschen außerhalb von meiner Familie und meinem Freundeskreis interessiert. Und das war auch eine schöne Möglichkeit, wie so eine Art Tagebuch. Also ich habe es halt nicht geschrieben, sondern ich habe es in Mikrofon gesprochen, meine Erlebnisse und Eindrücke.
Und der Partner im Podcast, ist das dann jener, der dich auch vorher unterstützt hat?
Genau, Markus.
Markus Poschlott, kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ist das jetzt so, sowohl bei Markus als auch bei dir, dass man sagt, das muss ich jetzt immer mal wieder machen? Also ist da quasi so eine Art Sucht entstanden?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also bei uns beiden, Markus war glaube ich schon 7 oder 8 Mal mittlerweile auf dem Jakobsweg und bei mir, ich war jetzt insgesamt 3 Mal, aber ich weiß schon, dieses Jahr möchte ich unbedingt wieder 3 Wochen nur für mich und da kommt auch niemand mit. Wenn wir nur drüber reden, habe ich Lust, meinen Rucksack zu packen und einfach loszulaufen.
Okay. Wie viel Vorbereitung bräuchte man, wenn jetzt jemand sagt, das will ich auch? Ich meine, man kann ja dich dann tatsächlich auch kontaktieren über deine Internetseite und du machst auch Vorträge. Wie lange müsste man sich damit beschäftigen? Was würdest du als Tipp geben, bevor man dann wirklich losgeht?
Das finde ich ein bisschen schwierig, so pauschal zu beantworten, weil das kommt natürlich darauf an, was passiert ist. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand gestorben ist und man hat noch die ganze Organisation von der Trauerfeier, dann kann man ja vielleicht nicht so schnell weg, wie man möchte oder man möchte nicht so schnell weg, wie man könnte. Deshalb ist das, glaube ich, sehr individuell. Ich habe auch ganz viele Leute getroffen, die das im Übergang zur Rente gemacht haben, als symbolischen Weg, so in einen neuen Lebensabschnitt. Und dann, glaube ich, ist es Typsache, erstmal den Zeitraum zu finden, sich zu überlegen, wann möchte ich gehen.
Nicht im Winter vielleicht?
Das kommt drauf an, was man will. Wenn du auf den Hauptweg, auf den Camino Frances möchtest aber wenig Leute treffen, dann würde ich empfehlen, im Winter zu gehen. Bei den Deutschen ist Mai und September sind so beliebte Monate, um irgendwie auf den Jakobsweg zu gehen. Aber das ist ganz individuell und ich glaube, dass das drauf ankommt, wie man so tickt, wie viel Zeit man dann irgendwie dafür braucht zu entscheiden, wann gehe ich, wo gehe ich, wie lang gehe ich. Und dann fängt es ja an mit, wenn man jetzt noch nie so eine Mehrtagestour oder Mehrwochentour gemacht hat, was muss alles in den Rucksack? Da kann ich schon mal sagen, weniger als man denkt. Ich habe auf meinem ersten Weg nach 9 Tagen aussortiert und habe fast 2 Kilo zurückgeschickt, weil ich hatte da noch ein Wechseloutfit für abends mit dabei, wenn man zusammensitzt und so. Braucht man alles nicht, weil sind eh alle in ihren Outdoor-Klamotten. Man kann heute buchen, morgen losgehen oder heute buchen, heute losgehen. Man kann das aber auch ein Jahr lang vorher akribisch planen. Mhm. Da würde ich nur so ein bisschen Obacht geben, dass man sich dann nicht zu sehr darin verliert und es vielleicht am Ende nicht mehr macht.
Genau, wenn zu viele Details, dann wird die Liste mal länger und dann wird es ja vielleicht wieder ein Berg, über den man nicht klettern will. Worauf ich noch hinaus wollte ist, wenn ich dich sehe, nun hört man dich im Radio, aber wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, du bist eine sehr stabile, auch resiliente Frau. Das heißt, du strahlst das aus zumindest. Ist das so, dass das so nach und nach gewachsen ist, dass da quasi so ein einer Glasfieberstab, in der sich gebildet hat, der gesagt hat, jetzt komme ich auch mit Unwägbarkeiten besser zurecht?
Total. Also das ist, was man irgendwie nicht so richtig beschreiben kann, glaube ich, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat. Aber das hat mir so viel innere Stabilität auch gegeben. Und natürlich komme ich trotzdem manchmal noch so ins Schwanken. Das ist ja auch irgendwie menschlich, dass man dann vielleicht einen schlechten Tag hat oder so. Ich bin ganz am Anfang die 800 Kilometer durch Spanien gelaufen, auf dem ersten Weg. Auf dem zweiten Weg bin ich von Leipzig bis nach Santiago gelaufen. Und
wie ist das? 3.300 irgendwas? Kann das
3.427.
Okay.
Und zu wissen, okay, ich kann alles schaffen, wenn ich es auf meine Art und Weise mache. Weil ich habe lange gebraucht, also länger als Durchschnittspilgerer, würde ich sagen. Das hat mich unterwegs auch sehr beschäftigt, dass ich so ein Gefühl hatte von, ich bin irgendwie so langsam unterwegs. Und es hat 1500 Kilometer gebraucht, um festzustellen, dass es was Positives ist, auch langsam unterwegs sein zu können. Weil viele mir gesagt haben, sie wissen gar nicht, was sie mit Leerlauf anfangen können, wenn sie sich irgendwie mal einen Tag Pause nehmen oder so. Die sind wirklich jeden Tag gelaufen und ich habe immer versucht, Pausentage einzulegen oder auch mal, wenn es mir irgendwo gefallen hat, länger zu bleiben und so. Und das war auf jeden Fall was mir jetzt oft hilft, dass ich denke, okay, bei mir ist es oft nicht so der Standardweg, den ich gehe, sondern der hat dann da vielleicht ein paar Ecken und Kanten und Kurven und Kreuzungen. Aber am Ende komme ich da an, wo ich möchte. Und wenn ich den Standardweg laufen würde, dann wäre es nicht mein Weg. Und das ist so eine der größten Erkenntnisse, die ich da irgendwie mitgenommen habe.
Und wenn jetzt mal solche Momente kamen, ich nehme mal an, auch schon bei den 800 Kilometern, du hast es beschrieben, dass die Zahl dich erstmal natürlich beeindruckt hat,
ja.
Dann läuft man wahrscheinlich los und ist dann irgendwann 30, 40 Kilometer den ersten Tag, keine Ahnung, wie lange man braucht.
Sieben. Waren es am ersten, ja.
Gut, 30, 40 Kilometer in der ersten Woche. Und wenn du in Leipzig losgelaufen bist, bist du ja wahrscheinlich irgendwie erstmal so schräg rüber Richtung Westdeutschland und dann durch?
Genau, erster Stopp war Klein-Liebenau und dann Merseburg und dann Richtung Frankfurt-Mainz und dann mich über Speyer runter Richtung Elsass. Also in Erfurt hatte ich das erste Mal so, dass ich das so verrückt fand, dass ich von Leipzig nach Erfurt gelaufen bin. Da hatte ich dann schon so ein Gefühl, okay, jetzt ist es irgendwie so eine Distanz, wo jetzt auch niemand mehr mal so auf einen Kaffee vorbeikommen könnte, sondern jetzt bin ich irgendwie weit genug von Leipzig weg.
Und dann war es irgendwann so eine Art neue Normalität, wenn du 8 Monate waren es ungefähr? Also,
ja, genau, 8,5, ja.
Ja. Also wenn du da so ein Vierteljahr unterwegs bist, hast du doch wahrscheinlich so ein Gefühl von, es wird nie wieder anders, oder? Wie ist das dann?
Ja, das war irgendwie ein verrücktes Gefühl, weil das dann auf einmal mein Alltag war und aber ja trotzdem kein Alltag. Es passiert ja jeden Tag was Neues. Gleichzeitig ist es, man kommt dem Ziel immer näher und kommt immer weiter weg von dem Anfangspunkt. Aber so nach einem Vierteljahr, wo war ich denn da? Da war ich wahrscheinlich irgendwie in der Schweiz. Das war irgendwie noch nicht so, dass das Ziel so in greifbarer Nähe war. Und dann war ich auch manchmal so in so einem, ich möchte, dass es nie aufhört. Und je näher ich Santiago kam, desto mehr ist das so ein bisschen gekippt. Weil nach 8 Monaten habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich möchte jetzt langsam nach Hause. Ich möchte mich wieder mit Leuten treffen, die mich kennen, mit denen ich eine Vergangenheit habe und die ich nicht gestern beim Abendessen kennengelernt habe und bei denen ich immer wieder von Null anfangen muss. Ich möchte so meine Freunde um mich haben und einfach Zeit mit Menschen verbringen, die mich auch vor dem Weg schon kannten und jetzt nicht erst so eine kurze Zeitspanne.
Es hat dich also nicht zur Einsiedlerin gemacht, das ist ja schon mal gut. Seitdem hast du das Thema ja nicht wieder losgelassen. Wir haben über den Podcast gesprochen, der zu dem Zeitpunkt entstand. Es gibt den Nachfolgepodcast. Was hat der für ein Ziel oder für eine Idee dahinter?
Der heißt Camino Podcast und wie der Name schon sagt, geht es um den Camino, also um den Jakobsweg. Camino ist Spanisch für Jakobsweg. Mhm. Der hat zum Ziel, für alle, die auch unterwegs waren oder sich für das Thema interessieren und irgendwie denken, dass sie vielleicht irgendwie mal loslaufen wollen, einfach den Jakobsweg so ein bisschen in den Alltag zu bringen. In den allermeisten Folgen haben wir Gäste, die von ihren Wegen erzählen und was da mit ihnen passiert ist und was das verändert hat und was sie irgendwie mitgenommen haben und einfach auch die schönen Begegnungen, die sie unterwegs hatten. Wenn man jetzt vom Weg zurückkommt oder wie gesagt zur Vorbereitung, kann man sich da so ein bisschen in dieses Thema reinfallen lassen und mit den Personen, die erzählen, einfach so ein Stück mitlaufen. Das ist der Gedanke dahinter, so ein bisschen Jakobsweg in den Alltag zu bringen.
Kannst du das beschreiben, was so die wichtigsten 3 Dinge vielleicht waren, die sich bei dir verändert haben, die sich hergestellt haben?
Ja, auf der 1, dass ich alleine sein kann, weil ich immer dachte, dass ich das nicht kann und dass ich nur in Gesellschaft irgendwie glücklich bin und dass ein Sonnenuntergang nur schön ist, wenn jemand neben mir sitzt und sich den auch anguckt. Ohne Frage, das ist natürlich schön, wenn man so ein Gefühl teilen kann, aber ich habe auf dem Weg gelernt, dass ich das auch für mich genießen kann und dass es okay ist, wenn niemand neben mir sitzt. Und das heißt jetzt nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, dass ich so zu einer Einsiedlerin geworden wäre, sondern ich genieße Gesellschaft immer noch. Aber ich habe so dieses Alleine-Sein oder auch in der Stille-Sein, das habe ich total für mich entdeckt und das ist, glaube ich, mein größtes Geschenk von dem Weg, dass sich da bei mir irgendwie so ein Schalter umgelegt hat, dass Alleine-Sein nicht gleich Einsam-Sein bedeutet.
Ja.
Zweite große Erkenntnis oder was ich mitgenommen habe, dass ich alles schaffen kann, wie ich es auf meine Art und Weise mache. Und beim 3. muss ich kurz überlegen, es gibt so viele Sachen, die mir der Weg irgendwie gegeben hat. Doch, ich weiß es. Dinge annehmen. Geben und nehmen. Das auch nehmen, was Schönes ist für die andere Person, weil das hat mich am Anfang so beschäftigt, weil mir so viel Gastfreundschaft und Gutmütigkeit von Menschen entgegengeschlagen ist, die mich in ihrem Haus einfach haben übernachten lassen oder mir irgendwie einen Apfel am Wegesrand geschenkt haben oder meine Wasserflasche aufgefüllt haben. Und das ist mir am Anfang, also vor allem das Übernachten, ist mir so schwer gefallen, das anzunehmen. Ich habe dann auch immer angeboten, irgendwie was dafür zu geben und habe dann relativ schnell gemerkt, dass Leute dann manchmal sich fast schon so angegriffen fühlen, weil das ja selbstverständlich ist.
Wenn das Geschenk plötzlich bezahlt werden soll.
Genau. Und ich hatte aber so ein Gefühl von, ich kann mich doch jetzt nicht ständig einladen lassen. Einmal hat mich auch eine Frau einfach dann auf ein Mittagessen eingeladen. Die hat mich einfach mit nach Hause genommen, hat was für mich gekocht. Das hat wirklich fast bis zum Ende des Weges gedauert, bis ich in die Situation kam, jemandem was zu geben, bis ich gemerkt habe, es ist beides. Es ist genauso ein Geschenk, wenn das Geschenk angenommen wird, wie ein Geschenk zu bekommen und da irgendwie offener für zu sein, Dinge zu geben, aber Dinge auch einfach anzunehmen und es dann gut sein zu lassen. Das war auch eine richtig schöne Erkenntnis.
Gibt es noch irgendwas, was du anderen, die so eine Idee haben, mitgeben willst, wo du sagst, mach das nur nur nicht wenn und macht das auf jeden Fall wenn?
Also ich glaube, ich würde der allergrößten Mehrheit würde ich empfehlen, das einfach zu machen. In dem Wissen, es ist nur Spanien. Wenn ich nach 3 Tagen merke, das ist nichts für mich, kann ich ja jederzeit einfach wieder nach Hause und dann mache ich halt was anderes. Oder ich fahre nach Madrid und mache halt einen Städtetrip und bin ich auf dem Jakobsweg unterwegs. Einfach machen, nicht zu viel drüber nachdenken. Und bei Leuten, bei denen ich es vielleicht nicht empfehlen würde, ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt in so einer richtig schlimmen psychischen Krise ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber dann hat man ja im besten Falle vielleicht einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin an der Seite, die das mit einem irgendwie abschätzen kann. Da ist es aber auch Einzelfall.
Okay, also man könnte vielleicht so verallgemeinern sagen, es ist weniger Vorbereitung nötig, als man so denkt, wenn man sich nur das erste Mal mit dem Gedanken beschäftigt. Und es gibt viel mehr, was man mitnimmt, als man dann vielleicht im ersten Moment denkt. Weil jetzt so dieser religiöse Ansatz, dass man sagt, ich will zu Gott finden, der war es bei dir, glaube ich, nicht. Ne?
Nee, der war es nicht, aber ich habe mich sehr behütet gefühlt unterwegs. Und das kann ich nicht so ganz erklären, was das jetzt irgendwie war.
Ja. Das war vielleicht dieser innere Glasfieberstab, in der gewachsen
ja,
ist.
Ja, vielleicht. Ja, das ist wirklich ein schönes Bild. Und zu dem, was du gerade angesprochen hast, mit der Vorbereitung. Es ist auch so, dass vor allem, wenn man auf diesem Hauptweg läuft, auf dem Camino Frances, die sind ja auf Pilger eingestellt. Das heißt, du kannst unterwegs eigentlich auch alles kaufen. Wenn du jetzt Blasenpflaster oder was weiß ich zu Hause vergessen hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Oder selbst ein T-Shirt kriegst du unterwegs, weil du läufst ja auch immer wieder durch verschiedene Städte. Also ich glaube, man könnte theoretisch auch einfach mit der Handtasche loslaufen und sich unterwegs eindecken.
Hauptsache, man hat sich selbst dabei.
Genau.
Ja, das sagt Theresa Seiter. Und wenn ich es mir jetzt nochmal so anhöre, das Gespräch mit ihr, dann habe ich so diesen Begriff richtig sein irgendwie so über allem. Ne? Also dieses Abchecken, funktioniere ich in der Welt ganz gut. Und Frau Pörtl, Sie sagten es ja vorhin, auch der Camino, also der Jakobsweg hat da eben so eine wunderbare Kombination aus Alleinstrecke und Gemeinschaftsgefühl, sei es in den Unterkünften oder an bestimmten Kreuzungen, dass man eben beides immer wieder abgleichen kann, quasi jeden Kilometer neu.
Ja, als ich es gerade zugehört habe, sprang mich das auch so an. Auf der einen Seite so ein bisschen eine Zögerlichkeit kam rein, wie starte ich richtig, so sich Informationen zu holen, was ja auch gar nicht verkehrt ist. Und dann so dieses Thema der Camino vielleicht als ich gehe meinen Weg. Ja, und gleichzeitig aber bin ich auch nicht ganz allein. Und da kann man ja auch immer gucken, das Aussteigen, es heißt ja auch immer, ich steige aus meiner Komfortzone aus und begebe mich in neue und fremde Situationen, die uns ja auch ein Stück weit ängstigen können. Und daran kann man ja auch wachsen, sich dieser Angst zu stellen, schaffe ich das auch alleine? Also da sind wir jetzt nicht beim Selbstwert, sondern vielleicht beim Selbstvertrauen. Kann ich mir da selber genug vertrauen? Kann ich mir das zutrauen? Was kann mir vielleicht auch helfen? Und da ist das tatsächlich auch eine Veränderung, die innerlich passiert und die man auch mit nach Hause trägt. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade so mit zwischen den Zeilen so ein bisschen rausgehört habe.
Ja, okay. Und was für mich aber auch interessant ist, dass wir eben dieses, Sie hatten so ein Bild wie, ich gehe erstmal dreimal drumherum und guck mal, ob das was für mich ist und greife dann zu. Und inzwischen oder eigentlich auch schon während des Weges ist ja Theresa Seiter zur Multiplikatorin, sagt man heute so schön, indem sie von ihrem Weg berichtet hat und jetzt auch den Camino Podcast mit ihrem Kollegen und Rückenstärker zusammen macht. Das heißt, sie erklärt auch in Veranstaltungen. Ist das auch eigentlich so eine typische Reaktion, dass man, wenn man etwas sehr vorsichtig erkundet und dann merkt, ich habe jetzt eine Expertise, dann gerne damit auch weiterhilft, vielleicht auch anderen helfen will als Idee?
Genau, also sie macht ja so ein bisschen, sie hat sich Rückenstärkung selbst geholt. Sie weiß um die Bedeutung. Diese Rückenstärkung hat ihr vielleicht erst den Mut gegeben, dieses Wagnis. Also ich auf so einem Weg oder beim Ausstieg suche ich ja nicht das Risiko, ich will ja nicht untergehen. Ich suche ja eher das Wagnis um des Werdens, um an Sicherheit dazu zu gewinnen. Diese Erfahrung hat sie gemacht. Das hat eine große Bedeutung, so klingt das auch für sie gehabt. Also es war nicht mal eben abgehakt, ich bin den Camino gelaufen und was mache ich jetzt? Und dass das, sage ich mal, so ein inneres Glühen ist, was man weitergeben will. Also so wie man sich Lehrer ja wünschen würde, dass die brennen für das, was sie auch vermitteln wollen. Das kann ich mir vorstellen, dass das eben aus dem, dass es für sie so eine Bedeutung hatte, aus dem erwachsen ist, ja.
Stefan Wiegand aus der Dienstagsdirekt-Redaktion ist wieder bei uns. Jetzt haben wir erstmal die Kurve kriegen müssen. Stefan, was kam denn noch so aus unseren verschiedenen Quellen rum? Wollen jetzt auch alle aussteigen?
Aussteigen ja, aber manchmal auch wieder einsteigen. Also Ronald aus Rosswein hat uns beispielsweise geschrieben, wir kennen alle die sogenannten Aussteiger, alle glauben, es ist in der Welt überall viel besser und dann scheitert der Traum. Kann man da eine Frage stellen? Würden Sie lieber zu kleinen Schritten plädieren, als so diesen großen Abbruch zu machen?
Also sowas wie bei L'Oreal, ne, dass jemand jetzt hier die Herrenboutique in Wuppertal gründet und das eben dann aber nicht hier, sondern irgendwo in Kanada oder sowas in der Richtung.
Naja, also ich sag mal, das sehen wir ja an den drei Beispielen. Die sind ja auch nicht einfach naiv und blauäugig losgerannt. Also alle hatten Vorerfahrung mit Reisen, alle hatten Vorerfahrung mit Kleinwohnmobiltouren. Der Rat wäre schon, dass man weiß, worauf man sich einlässt und dass man auch einen Plan hat. Also aussteigen heißt ja nicht, ich verabschiede mich von der Welt, sondern ich suche mir eine Nische, wo ich mit mir und der Welt selbst besser im Einklang leben kann. Und das braucht ein Konzept und das braucht einen Plan. Also ich würde dazu schon raten, ja.
Eher umsteigen als aussteigen.
Ja.
Stefan?
Dann eine weitere Frage ist so, gibt es vielleicht Indikatoren, woran man merkt, dass es Zeit ist, etwas zu verändern? Ist das tatsächlich, wenn man sich im Job nicht wohlfühlt, wenn man mit der Familie was Neues machen will? Oder gibt es da so wirklich Indikatoren, wo man sagt, da sollte man mal über einen Tapetenwechsel, über einen Farbenwechsel nachdenken?
Ja, also ich sag mal, unseren Indikator haben wir ja, unseren Seismographen alle dabei, unseren Referenzbereichen, das sind unsere Gefühle. Also wenn ich mal einen schlechten Tag habe und die nächste und übernächste ist wieder gut im Job oder auch mit der Familie, dann ist das im grünen Bereich. Aber wenn ich chronisch ins Minus komme, wenn ich jeden Tag mit hängenden Ohren in den Job gehe oder wenn ich nach Hause komme und überhaupt gar keine Lust auf meine Partnerin oder die Nachbarn oder sonst wen habe und dann aber auch merke, dass meine Lebensfreude vielleicht ein bisschen einbricht, dass ich so ein bisschen verwelke, sage ich mal. Also das wären so Indikatoren, wenn ich so bleibende Veränderungen merke oder das sich auch nicht wieder aufhält, da sollte man dann drüber nachdenken. Und was dann geändert werden muss und ob da eine Änderung reicht oder ob es mehr braucht, das muss man im Einzelfall sehen.
Für manche aufmerksamen Hörer hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, welche Rolle spielt eigentlich Bewegung für einen Neuanfang? Denn viele unserer Beispiele, die wir so gehört haben in den letzten knapp 2 Stunden, waren so, dass man sich tatsächlich, also physisch, von einem Ort zum anderen bewegt hat. Wie ist das? Hilft vielleicht doch manchmal ein Musikinstrument, ein Buch schreiben, eine Sportart anzufangen?
Ja, auch da muss man sich ja bewegen. Beim Musikinstrument müssen sie die Finger oder was auch immer bewegen. Und beim
Buchschreiben nicht ganz so weit muss man
dann nicht ganz so weit. Aber es wird immer mit irgendeinem Neuen und einer Veränderung in Verbindung stehen. Und was das genau für eine Bewegung ist, das ist natürlich auch vielleicht ein Stück austauschbar.
Eine letzte Frage noch. Würden Sie sich immer eine Rückzugstür offen halten oder ist das sinnvoll?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, ja. Es gibt sicherlich Menschen, die genau das brauchen, dass sie keine Verbindungstür haben, um wirklich das Gefühl haben, frei zu sein, autonom zu sein und den Konsum und den Zwang. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, aber...
Da sind manche Hörer noch nicht ganz so entschlossen gewesen, deshalb war diese Frage sehr wichtig.
Dankeschön, Stefan. Und wie es ja manchmal so ist, man spricht auf dem Gang auch mit Kollegen, was für ein Thema planst du denn? Ach, sehr interessant, da habe ich Ähnliches vor. Und weil Radioleute sich nicht lange bitten lassen, da stand ich dann kürzlich mit Max Satschek plötzlich im Studio, der für uns oft als Reporter unterwegs ist, vom Sport kennt man ihn. Ja, und was er plant, das wollte ich dann von ihm natürlich auch wissen.
Ich möchte gerne in diesem Jahr, wahrscheinlich dann so Richtung Frühjahr, meine Sachen packen, mit meiner Freundin und mit einem Camper durch Europa fahren und mal sehen, wo uns der Wind oder die Sonne halt hinweht.
Wir reden jetzt nicht über einen 14-Tage-Urlaub, sondern?
Wir reden tatsächlich darüber, dass wir das wahrscheinlich 12 Monate machen. Also wirklich mal eine richtig, richtig lange Auszeit nehmen, den Kopf frei spülen und mal gucken, was dann passiert, wo es hingeht. Es ist tatsächlich ein Abenteuer. Ich war schon immer mal länger unterwegs, mal 2 Monate da, 2 Monate da. Das ist allerdings auch schon wieder eine ganze Weile her. Wenn ich es jetzt nicht irgendwann nochmal mache, mache ich es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und im Kopf habe ich das schon so seit 15 Jahren. Ursprünglich wollte ich mal bis nach Asien fahren. Jetzt bleibt es eben Europa. Aber wenn man es nicht irgendwann mal angeht und sagt, so, ich fahre los, dann macht man es eben auch nicht mehr.
Jetzt haben wir schon so einen ungefähren Zeithorizont. Wenn du seit 15 Jahren drüber nachdenkst, müsst du also älter als 15 sein. Das ist schon mal ganz klar.
Da habe ich überhaupt kein Problem, darüber zu reden. Ich bin jetzt knapp über 40 und seit ich 25 bin, spätestens 30, habe ich darüber nachgedacht. Bisher war es so, zumindest weit vor Corona, dass ich alle 2 Jahre mir mal einen längeren Urlaub gegönnt habe, den Rucksack gepackt habe und dann mal in Südamerika 2 Monate unterwegs war, Kolumbien oder Mittelamerika, auch in Asien, so Thailand, Laos und so weiter. Ich war 2 Monate mal mit dem Motorrad schon in Südosteuropa unterwegs, wollte eigentlich nach Istanbul fahren, bin aber nie angekommen, weil auf dem Weg sowieso immer alles anders wird, als man denkt. Und das waren einfach Erfahrungen, von denen ich immer noch gezehrt habe. Mutter. Das sind einfach Dinge, die man nicht vergisst und denen man wahrscheinlich auch seinen Enkeln noch erzählt. Dadurch, dass das jetzt ewig nicht mehr stattgefunden hat bei mir, dachte ich, jetzt mache ich es aber nochmal richtig.
Und wir hatten ja nun in den anderen Gesprächen, die ich geführt habe, so, dass dann öfter mal eine Lebenskrise dabei war oder man sich so komplett umorientieren musste. Wenn ich für dich eine Überschrift nehmen würde, dann wäre das sowas wie Torschlusspanik, oder?
Ja, so könnte man es wahrscheinlich überschreiben. Es schwingt schon so eine Angst auch mit, irgendwas zu verpassen, das vielleicht nicht mehr zu machen, nicht genug von der Welt zu sehen. Da wartet doch noch irgendwas und ich merke, es hat mich gerufen, meine Freundin zum Glück auch und deswegen ist es schön, dass wir das zusammen machen können.
Die Freundin, inwiefern hat das Thema Beziehung und vielleicht auch eine neue Beziehung oder eine Änderung in dem Beziehungsgeflecht, in dem man sich so im Leben befindet, inwiefern trifft das auf so eine Entscheidung auch nochmal?
Also ich habe immer mir vorgestellt, dass ich das natürlich nicht alleine mache, sondern im besten Fall mit meiner Freundin, Partnerin, Frau, was auch immer. Die war bis vor nicht allzu langer Zeit noch gar nicht da. Ich hatte das schon so für mich konkretisiert und als wir uns kennengelernt haben, habe ich sie relativ schnell gefragt, ob sie sich sowas überhaupt vorstellen kann. Dann blickte ich in total leuchtende Augen und das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe mir das aber noch nie gegönnt. Ich habe auch so ein bisschen Angst davor und in dem Moment wusste ich aber, okay, das ist ein Heimspiel für mich, das kriege ich durch und lass uns das doch einfach konkret machen. Wann passt es? Wann ist eine gute Zeit für dich mit Job, für mich mit Job? Wann gehen wir es an?
Es wird ja wahrscheinlich kein Luxusurlaub, sondern ein bisschen so ground to earth vermutlich mal.
Naja, man lebt halt auf 3 Quadratmetern zusammen. Das wird schon alles ein bisschen rudimentärer, was mir aber auch immer mal wieder sehr zusagt, wenn ich so unterwegs war, weil es einfach auch viel Raum lässt für das, was passiert. Und dadurch passieren einfach wieder viele schöne Sachen und der Kopf wird immer freier.
Ja, du hast es schon angedeutet, du hast gesagt, wenn man mal den Enkeln später erzählen will, das heißt, Familienplanung spielt da vielleicht auch eine Rolle, ne?
Ja, da spielt vielleicht nochmal das Thema Torschlusspanik eine Rolle. Ich bin noch kinderlos, aber das haben wir schon so ein bisschen auf dem Schirm, dass das auch passieren kann. Wenn das jetzt so wäre, dann wären wir wahrscheinlich nicht direkt losgefahren, sondern dann vielleicht in der Elternzeit, aber wir hätten es wahrscheinlich auch mit einem kleinen Kind gemacht. Aber es ohne Kind zu machen, ist natürlich auch nochmal, wie sage ich das, eine andere Form von Freiheit. Man hat weniger Verantwortung gerade auch für ein kleines Kind, kann länger aufbleiben, kann länger draußen bleiben, muss nicht nach einem Platz zum Wickeln und zum Füttern suchen und früh ins Bett gehen und dadurch sind halt auch noch ein paar Möglichkeiten mehr drin und ein paar Türen mehr stehen offen.
Also das große Abenteuer Zweisamkeit. Grobe Richtung, wo es hingeht? Also Europa hast du gesagt?
Ich denke erstmal Richtung Sonne auf jeden Fall. Meine Freundin kommt vom Balkan, da werden wir auf jeden Fall auch viel Zeit verbringen. Griechenland möchte ich unbedingt sehen und mir da Zeit lassen. Und im Winter möchte ich gern irgendwo sein, wo es nicht bitterkalt ist. Und da bleibt dann Marokko, Südspanien oder vielleicht auch die Kanaren übrig. Vielleicht auch alles zusammen. Der Winter ist ja lang. In Europa.
Und wenn dann die Familienplanung dann irgendwann tatsächlich zu einem Ergebnis geführt hat, kann man später sagen, komm Kind, hier sind deine Wurzeln, so indirekt, weil da haben wir gerade gekämpft zu dem Zeitpunkt.
Zum Beispiel, ja. Und im besten Fall kann man es ja dann, wenn es größer ist, auch nochmal mitnehmen und begeistern für sowas mit seinen Geschichten.
Tja, soweit mein Kollege Max Sackcheck, der sich dann irgendwann in diesem Jahr verabschiedet, hat selber gesagt, so Torschlusspanik, ja, aber so ein Wechsel in, dass man sagt, jetzt geht ein neuer Lebensabschnitt und da nochmal kurz so eine Auszeit passt, ne?
Das ist ein guter Schnitt und wir haben nur ein Leben und wir sollten gucken, dass wir es so gut wie möglich zufrieden gestalten.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit mir zusammen diese 3 Reisen, oder jetzt sind es ja schon 4, durchgegangen sind. Vielen Dank, Daniela Pörtl.
Ich danke Ihnen, Herr Lupo.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Daniela Pörtl, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Neurologin aus Taucha. Wenke Weber, Aussteigerin, sie war Radiomoderatorin unter anderem bei MDR Jump, zuletzt bei Antenne Thüringen. Robert Friedrich, Aussteiger, gelernter Koch, zuletzt Vertriebsmitarbeiter auf dem Weg nach Singapur. Und Theresa Seiter, Camino-Podcasterin, Radiojournalistin, aktuell beim SWR 3, davor bei RSA in Sachsen. Ich bin Thomas Lopau und ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen, wie immer, gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Die Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort, in der ARD-Audiothek, gibt's auch weitere Podcasts zu unserem Thema, zum Stichwort Sabbatical zum Beispiel. Da ging's im ARD-Psychologie-Podcast »Wie wir ticken« um die Frage »Work-Life-Balance – ein unmöglicher Spagat?« Und der Bayerische Rundfunk hat sich in der Reihe Klassik für Klugscheißer vor einer Weile auch das Thema vorgeknöpft. Einfach mal in der ARD-Audiothek nach Endlich aussteigen oder Ich bin dann mal wegsuchen. Von uns von Dienstags Direkt erscheint nächste Woche schon die nächste Ausgabe. Und Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.